Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Die Kack- und Sachgeschichten. Wir senden aus unserem Studio in Hamburg-Barmbek Süd. Mit mir hier am Tisch, er ist Videoeditor, Klugscheißer vor dem Herrn, Cappy-Träger. Hallo Tobi!
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend.
Jawohl. Und er hat so ein bisschen eine Frisur wie ein Anime-Charakter. Halt so eine Spitze, die so nach oben geht. Er ist Profi-Fotograf, auch professioneller Podcaster. Und genau wie Tobi hat er Film und Fernsehen mit Schwerpunkt Regie studiert. Richard!
Hey! Anime-Charakter?
Ja, du hast halt so eine tolle, die so leicht nach oben geht.
Ja, aber so von Natur aus gesträhnt. Deswegen sieht das so anime-mäßig aus und nicht so Rockabilly, weißt du?
Mm, geil. Genau. Mein Name ist Fred, ich habe einen dunkelblonden Lockenkopf. Und bin auch halbseidener Moderator und Podcaster. Und ja, wir die Kackis sind, das könnte man tatsächlich so sagen, Deutschlands Top Independent Podcast für Film- und Fernsehgeschwätz und Nerdkultur. Ja. Das kann man sagen. Waren gerade wieder auf Platz 1 der Charts. Voll geil. Vielen Dank.
Echt?
Auf euch, liebe Hörer.
Yeah, geil.
Auf die Hörer.
Prost!
Wir waren wieder auf Platz 1?
In der Podcast-Kategorie TV und Film sind wir eigentlich meistens auf der 1 oder auf der 2 in den Apple Podcast Charts.
Geil.
Skadusch. Und die, mit denen wir uns da challengen.
Und trotzdem wird keine Agentur auf uns aufmerksam. Es ist echt schön.
Und die Podcasts, die so mit uns in derselben Riege spielen, so unter den Top 5, die sind eigentlich alle von großen Netzwerken, was ja auch gut und deren Recht ist. So, aber wir sind doch die einzig Independent. Wir sind doch die einzigen Indies.
So nämlich. Indie.
Leute, beim Podcast-Festival war das auch Backstage. Seid ihr nicht die Kack- und Sachgeschichte? Habt ihr überhaupt ein Netzwerk?
Wir sind unser eigenes Netzwerk. Leute, es wird mal wieder Zeit für eine Folge Shitmenge. Unser Format, in dem wir uns ausgiebig Zeit nehmen, um all die tollen Hörermails und Hörerklugschüsse und Hörerfragen von da draußen zu beantworten, die in normalen Folgen wir nicht drangenommen haben, weil die vielleicht etwas ausschweifendere Antworten bedürfen. Also wir kriegen ja lächerlich viele Hörer-E-Mails, also es ist wirklich krass, was auch fantastisch ist, aber es ist immer ein schmerzhafter Vorgang, die auszuwählen, die wir in die Show nehmen wollen. Auch heute in der Shitmenge war es schmerzhaft auszuwählen, welche nehmen wir in die Show und welche nicht. Und wir haben ein paar tolle Themen heute, wir reden über die Star Wars Lore, wir reden über Rettungsfachpersonal, wir reden über die Kolorierung von Schwarz-Weiß-Filmen, über Spinnen und Dauererektionen. Wir reden nochmal über die Volksfront von Judäa und wir reden über Gedichte. Es gibt am Ende der Folge noch ein paar schöne Hörergedichte. Also wir haben viele tolle bunte Themen im Sack heute.
Ja, und es ist echt jedes Mal so ein richtiger Schlag, wenn wir unser Postfass aufmachen und dann mal gucken, was da alles so reingeschifft ist. Wahnsinn. Alter, also wir kriegen so viele Mails mittlerweile. Das sind am Tag, um die 20 Mails kriegen wir am Tag manchmal schon.
Kann schon sein. Ja, Leute, bevor es losgeht, zwei kleine Richtigstellungen. In der letzten Das Leben des Brian-Folge haben wir zwei Sachen verdaddelt. Das erste geht auf mein Konto. Der Drehort von Das Leben des Brian war natürlich nicht Indonesien. Das haben viele tolle Hörer gleich gemerkt. Ein paar haben uns geschrieben, dass ich dachte, oh, ich muss die Folge gleich offline wieder stellen. Es war natürlich Tunesien. Versprecher. Dort, wo auch Star Wars gedreht wurde.
Behaupte doch, du hast Tunesien gesagt, du hast ja die ganze Zeit Indonesien gesagt.
Indonesien.
Ganz vielen Dank, Tobi.
Genau.
Und das ist hier, genau. Bild mal einen Satz, nur mit Gänsefleisch, ne? Gänsefleisch, ja. Mal meinen Keller angucken.
Genau, aber alle haben mir dann nach dem Schnabel geredet und gedacht, das wird schon stimmen, was Fred sagt. Genauso bei Richard. Mhm. Er behauptete, der deutsche Schauspieler Max von Sydow hätte den fiesen imperialen Auftraggeber im Mandalorian gespielt, der Mando den Auftrag gab, Baby Yoda zu finden. Das war Werner Herzog.
Ja, kann mal passieren. Man verwechselt auch mal Leute hier. Quentin Coppola oder Steven
Steven Gätchen?
Steven Gätchen, wie soll er heißen? Keine Ahnung. Doch.
Der große Regisseur Steven Gätchen.
Ja. Ich hab's Harald Schmidt, der tot ist.
Ja,
ne?
Ich wollte gerade sagen, Harald Schmidt, der tot ist. Also damit habe ich ja in letzter Zeit mehr Culpa, ey. Irgendwann.
Entschuldigung, ich finde das so geil, weil in letzter Zeit ploppen ja überall, auch völlig zu Recht, ganz viele so Info-Podcasts zum Thema Corona und so weiter auf. Ne? Und du hast halt ständig so diese Richtigstellung. So, ja, wir haben uns bei der Zahl vertan und es sind 25%, nicht 26%. Und in der Studie da und da müssen wir nochmal kurz richtigstellen. Und bei den Kack- und Sachgeschichten, wir müssen aber kurz richtigstellen, es war Werner Herzog, nicht Max von Sydow. Und natürlich wurde es in Tunesien gedreht, nicht in so die richtig wichtigen Themen. In Tunesien. Müssen wir nochmal richtigstellen.
In Tunesien.
In Tunesien.
In Tunesien. Ja. Da haben die Leute wenigstens das Gefühl, dass sie hier was bewegen können. Aber mal so ein kleiner...
Aber weißt du, was ich meine? Dass das so gefühlte Nichtigkeiten sind, die für uns wichtig sind.
Ja.
Es war nicht Max von Sydow, es war... Werner Herzog.
Genau. Übrigens, gefühlte Nichtigkeiten, die für uns wichtig sind. Auch ein Tourname an der Stelle. wenn ihr so einen Fehler hört und die Folge kam am Sonntag raus und ihr hört das aber Mittwoch oder am Donnerstag, seid euch sicher, wir haben es schon ein paar Mal gehört, ihr braucht uns das nicht nochmal schreiben.
Nein, wenn euch Fehler auffallen, schreit uns gerne. So Leute, die erste fantastische, kaktastische Hörermail für heute. Der Sven schreibt: Wenn ich noch einmal von euch höre, dass Obi-Wan oder schlimmer Qui-Gon Jinn, wie ihr es in der Shitmenge gesagt habt, Darth Maul getötet hätte, indem er ihn in der Mitte in zwei geteilt hat, komme ich persönlich in Barmbek vorbei und teile euch in zwei. Dem ist nämlich nicht so gewesen. Woher ich das weiß, aus einer Quelle, die ihr als kanonisch bezeichnet, dann aber aufgrund des Stils nicht anschaut. Ich rede von Clone Wars und Rebels, also die Animationsserie. Mm-hmm. Anmerkung der Redaktion. Ja, ich weiß.
Eingetragene Marken.
Ja, ich weiß, das sind Kinderserien. Aber abseits von den wirklich nervigen und dummen Bösewichten wurde hier sehr, sehr viel Lore untergebracht. Insbesondere gegen Ende von Clone Wars geht es richtig zur Sache. Zum Bleistift ist Maul nicht tot. Er hat überlebt und ist nur in den Müllschlucker gefallen. Dort wurde er auf einen Schrottplaneten befördert, hat sich aus Elektroschrott einen neuen Unterkörper gebaut und ein paar Jahre dahin vegetiert und ist vor Schmerzen halb wahnsinnig geworden. Er wurde dann von einem seiner Stammesbrüder gerettet und ersann Rachepläne gegen Sidious und Obi-Wan. Da kommen dann noch einige wichtige Referenzen zu Mandalore, welche Aufschluss über viele Sachen in The Mandalorian geben.
Cool. Ja, stimmt.
Ja, ja. Geil. Hat er vollkommen recht, auch mal gelesen, dass der da in den Müll reingesogen wurde und dass der pure Hass ihn eigentlich irgendwie am Leben gehalten hat. Also sein Hass und seine Fähigkeit, die Macht zu kontrollieren. Ja, okay.
Also der kommt ja auch tatsächlich in Solo, wenn man jetzt nur die Kinofilme betrachtet. In Solo sehen wir ihn ja auch, auch mit diesem künstlichen Unterkörper. Hammer Scheiß erzählt.
Ehrlich?
Ja, ganz am Ende. Da ist das nicht sogar eine Mid-Credit-Scene oder ist das noch Teil des
Films? Das ist kurz vorm, das ist kurz
vorm, auf jeden Fall das Letzte, was du siehst.
Das ist das Ende vom Film. Aber wie gesagt, dieser Film also ist sowas von vernachlässigbar.
Also hier Daenerys Targaryen, die da ja mitspielt, die heißt doch irgendwie so ähnlich gefühlt. Irgend so ein vergessbarer Name, ne?
Emilia Clarkington.
Ja, also Emilia Clarke spielt da eine Figur, kein Schimmer, wie sie heißt, weil sie irgendwie egal ist, wie alles in diesem Film. Was?
Red weiter.
Ja, sorry, aber jede Figur in diesem Film ist egal, weil dieser ganze Film
Leute, wir
egal
reden
ist.
Nicht über Solo, wir reden über Maul. Stimmt.
Und da sieht man, dass sie für Maul arbeitet. Das ist halt mal ein Hologramm von ihm.
Let's go to Darth Maul. Ja, du hast doch vollkommen recht.
Ja, geil. Ja, die Star Wars Lore ist ja auch wie viele dieser Welten in so Franchises echt fucking mächtig. Und da gibt es so viele halbkanonische und auch kanonische Nebeninfos. Deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn uns Hörer da noch eine Info zuspielen. Ja. Sven hat noch ein paar weitere Infos. Er schreibt, Jünglinge, also da schreibt spricht er von diesen auszubildenden Jedi, Jünglinge werden nicht erst im Kindesalter, sondern schon im Kleinkind-Babyalter vom Jedi-Orden abgeholt. Der Rat der Jedi spürt diese mit Meditation auf und speichert diese Informationen in einem Holocron, welches ein bestimmter Jedi bewacht. Dieser holt die Jünglinge dann ab, sobald es in der Zeit ist. Wann das wirklich ist, kann variieren. Finde ich abgefahren.
Das ist total weird. Also wir haben ja schon mal in diversen Star Wars Folgen darüber gesprochen, dass die Jedi nicht unbedingt die Guten in der Geschichte sind oder beziehungsweise sehr zweifelhafte Methoden haben.
Ja.
Das finde ich zum Beispiel eine davon.
mit Meditation
weder noch
Babys,
mehr zum Helden,
nee. Mit Meditation ja. irgendwo in den Tiefen des Alls machtbegabte Babys aufspüren und die dann von ihren Eltern wegholen.
Ja, weißt, pass auf, das ist wieder so eine Perspektivengeschichte. Wenn du das natürlich aus der Perspektive der Jedi betrachtest oder als Zuschauer dir die Jedis anschaust, ist das natürlich total logisch. Wir wissen, das sind die Verteidiger der Republik, das sind die guten, die helle Seite der Macht und so weiter. Und dass die sich halt machtbegabte Kinder ranziehen und daraus Ritter des Lichts, um diesen furchtbaren Silbermund-Song zu zitieren, zu craften. Verstehe ich das? So, ne, das ist cool und mächtig und geil. Aus der Perspektive der Eltern, stell mal vor, du kriegst ein Kind, ja. Und auf einmal steht da, weil das ist mehr, die Jedi sind ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, mehr oder weniger Geheimorganisation will ich jetzt nicht sagen, aber die sind jetzt nicht so der breiten Masse so geläufig. Ne?
Genau.
Und jetzt wohnst du da irgendwo im Outer Rim, am Arsch der Welt, ja? Also zumindest am Arsch der Star Wars Welt. Kriegst ein Kind, freust dich und auf einmal steht da so ein bärtiger Typ in einem Bademantel vor dir und sagt, ich nehme jetzt ein Kind mit, um daraus einen Krieger zu machen. Sorry, aber das hat 300-eske Züge nur außerhalb der Kultur.
Voll.
Also das ist schon ziemlich übel.
Warte, das klingt aber so, als würden die einfach wegholen. Das machen die ja auch nicht. Die haben ja innerhalb der Republik haben die Bürger sicherlich auch irgendwelche Rechte.
Aber nicht im Outer Rim.
Ja, im Outer Rim. Naja, na gut, Dings wird halt, Anakin wird ja, da wird die Mutter ja auch gefragt, ob er mitkommen darf. Und sie gibt ihn ja freiwillig mit, weil da wartet ein besseres Leben auf dich.
Wir haben jetzt keine Infos aus erster Hand. Allerdings geben die Filme da auch wenig Infos darüber, ob das auch gewalttätig passiert. Beziehungsweise.
Das glaube ich eher nicht.
Schade, dass da der Sven jetzt nicht bei uns ist, der sich mit dem Thema wohl beschäftigt hat. Was ist, wenn die Eltern sagen, nö, machen wir nicht?
Keine Ahnung. Also wie hätte Qui-Gon Jinn reagiert, wenn Schmi gesagt hätte, nee?
Ja, laut den neuen Filmen passiert dann gar nichts. Dann hast du halt einen ultramächtigen Jedi, der ohne Training auf jeden Fall das Schärfste von der Welt ist.
Weißt du,
Scheiß auf die neuen Filme. Also,
Star Wars hat ja auch so Märchenzüge, meine ich gar nicht.
Ja, gut, klar. Ja.
Meine ich gar nicht abwertend. Oh, dadurch, dass ich das erwähne, meine ich es doch abwertend. und ja, das ist halt, in der schönen romantischen Star-Wars-Welt finden das natürlich alle Eltern geil, wenn ihre Kinder zur Jedi-Ausbildung weggehen.
Zumindest hören wir nur diese Geschichten.
Richtig.
Ja. Und du kriegst als Jedi ja auch eingeprügelt, ne? Du darfst keine Familie, keine Lieben und so weiter haben. Du darfst ja nicht, und das ist ja existenzieller Bestandteil der Prequel-Trilogie, du darfst nicht um deine Eltern trauern oder beziehungsweise eine persönliche Bindung zu deinen Eltern haben, was natürlich dann sinnvoll ist, Babys zu nehmen, weil die haben das noch nicht, zumindest nicht so stark. Auf anderer Ebene, aber können sich zumindest irgendwann nicht mehr dran erinnern.
Das Pflaster lieber gleich abziehen.
Genau, also das ist dahingehend schon sinnvoll, nur eben auch gleichzeitig so brutal. Wahrscheinlich kennen wir auch deswegen keine Geschichten in die andere Richtung, weil die Jedis können sich nicht dran erinnern.
Das macht dieses
also diese Traumatisierung sitzt sehr, sehr tief, aber nicht, ich sag mal, hochholbar, ne?
Das macht dieses ganze Anakin hat die ganzen Jünglinge getötet noch viel krasser eigentlich. Weil überleg mal, wenn die keine Eltern und nichts haben und nur diesen Orden kennen, seit die halt wirklich Babys und Kleinkinder halt auch sind, dann sind ja ihre Lehrer, / Meister ja auch irgendwo Identifikationsfiguren für die und vielleicht Mutter- und Vaterersatz halt auch. Und dass der die dann da absäbelt, heftig.
Du hast deine Jugend geopfert, nur um dann
nicht mal wissend, dass du sie opferst.
Nur um dann im Tempel abgeschlachtet zu werden von Hayden Christensen, der eine lächerlich sehr viel attraktivere Version von mir ist, abgeschlachtet zu werden. Oder? Der sieht mir ein bisschen ähnlich.
Ja,
nur er sieht halt viel, viel besser aus.
Du bist aber auch, Fred, auf der Pro-Seite, du bist ein sehr hübscher Klingone.
Dankeschön.
Ja, entweder ein sehr hässlicher Vader oder ein sehr hübscher Klingone.
Eine Sache hat der Sven noch für uns und er schreibt, auch die Sache mit den Force Ghosts, den Machtgeistern, wird in Clone Wars erklärt. Es handelt sich hierbei um ausgewählte Individuen, deren Persönlichkeit eine Bereicherung darstellt. Daher sollen diese auch nach dem Tod ihre Persönlichkeit bewahren. Qui-Gon Jinn war so jemand und in Clone Wars erlernt Yoda genau diese Techniken von Wächtern der Macht, welche ihn eingehend prüfen. Diese eingehende Prüfung sehen wir später nicht mehr, als bei Vader, Obi-Wan, Luke und so weiter. Aber es kann sein, dass die Prüfung bereits unbewusst zu Lebzeiten absolviert wurde oder eben einfach nicht gezeigt wird.
Ja, oder es einfach keine Auswahlkriterien mehr gab, weil keiner mehr lebte, das prüfen kann.
Ja.
Der Jedi-Orden ist ja vernichtet worden, ne? So, dann.
Ich sträube mich immer noch so sehr, mir Clone Wars anzugucken, aber ich glaube, ich sollte mir das wirklich auch mal geben.
Ich habe jetzt nach Mandalorian auch richtig Bock, mir das anzugucken. Ja. Ne? Der Hauptdarstellerin aus Clone Wars, ich vergesse ihren Namen leider immer, die da ja dann als Realfigur auftauchte, was ich fand die mega cool. Ich glaube, ich muss mir das wirklich mal angucken.
Ich habe das schon häufig mitgekriegt, dass man da wahnsinnig viel geilen Scheiß aus der Star Wars Welt mitkriegt.
Ja, aber du musst halt dafür durch diesen ganzen Kinderkram durch.
Es ist halt
durch, ne?
Sehr für Kinder gemacht. Ja. Allein schon, dass da die ganze Zeit nur Action ist. Die ganze Zeit nur Rumgerenne, die ganze Zeit nur Geballer.
Ja, stimmt. Das ist was in diesem Podcast wirklich nicht Anerkennung findet.
Nein. Also es gibt das ja schon in unterschiedlichen Formen, ne? Also, ja. Und ich, also ist ja nicht so, als hätte ich noch nie eine Folge Clone Wars gesehen. Ich habe da immer mal wieder reingeguckt, ne? Und immer wieder so nach 5-6 Minuten dachte ich so, Alter, boah, jetzt drück mal auf die Bremse, so, ich bin ein alter Mann. Und ein alter Mann ist kein D-Zug. So, ich hab einfach zu spät damit angefangen.
Ja.
So, ne?
Ja, Sven schreibt am Schluss seiner Mail noch, jetzt noch was ohne Star Wars-Kontext. Er hat sich eine Pizza Urknall bestellt. Für alle, die vielleicht uns noch relativ neu hören, die Pizza Urknall ist ja so eine Art Kack- und Sach-Reliquie. Das ist eine Pizza, die ich vor Jahren mal gegessen habe und davon eine leichte Lebensmittelvergiftung bekommen habe und gilt in unserer Community.
Eine leichte? Du hast dein Arschloch ausgeschissen, Alter.
Das war nur eine leichte, glaub mir. Bei einer Beinhaar, ich hatte einen Tag. Jetzt reden wir schon wieder über diese Scheiße, ey. Es war nur eine leichte. So, und es gilt so ein bisschen als Mutprobe bei den Kack- und Sachhörern, sich die Pizza Urknall von einem gewissen Pizza-Liefer-Franchise kommen zu lassen. Und Sven hat sie bestellt und meinte meine Rezension, ihr tut dieser vorzüglichen Pizza Unrecht, indem ihr sie als das absolut Böse darstellt. Ich empfand sie als eine wahre Geschmacksexplosion. Ein Traum für meine Geschmacksknospen und ab heute meine neue Lieblingspizza. Nur weil ihr Pimmel keine Jalapenos abkönnt und euer Verdauungstrakt untrainiert und verweichlicht ist, könnt ihr das doch nicht auf die hervorragende Pizza schieben. Ich habe die Pizza komplett allein gegessen und hatte absolut keinerlei Probleme, weder beim Ein- noch Austritt. Prädikat empfehlenswert, in diesem Sinn gut Schiss.
Das ist immer geil, wie Leute halt wirklich dann auch, wie du sagtest, das als Mutprobe nehmen. Um dann nur im Endeffekt, weißt du, kann ja sein, dass der sich die Seele aus dem Leib geschissen hat aus dem Ding. So wie, also ich habe einfach nur Magenschmerzen davon bekommen, weil die mir einfach zu viel war. Aber dass das Leute immer so als Mutprobe nehmen und uns am Ende als Muschis dann zu beschimpfen.
Nein,
immer so,
ja, Sven, du hast es falsch verstanden. So viele Leute verstehen es falsch. Es ist nicht die Schärfe, es sind nicht die Jalapenos, die bei mir das Problem waren. Ich habe die Pizza x-mal gegessen, ich habe die bestimmt 10-mal gegessen. Nur beim 10. Mal habe ich halt den faulen Apfel gekriegt. Es war von, ich glaube, es war das rottende Hackfleisch. Weil da ist Hackfleisch drin. Ja. Und eigentlich sollte niemand mit gesundem Menschenverstand bei einem Pizza-Lieferservice oder bei irgendeinem Lieferservice da draußen was mit Hackfleisch bestellen.
Oder Garnelen.
Ja.
So außer beim Griechen, dein also, Vertrauensbifteki.
Sven, genießt deine Pizza-Urknalls. Ihr da draußen genießt sie. Aber wenn ihr was mit Hack bestellt beim Lieferservice, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Es geht vielleicht 99 Mal gut, aber beim 100. Mal macht ihr den Fred.
1000 Mal wird.
1000 Mal ist nichts passiert.
1001 Nacht.
Und es hat pfft gemacht.
Ach, schön.
Und er hat die Schüssel gekracht.
Boop, boop.
So diese Hohlkehlenfürze, die man auf dem Klo manchmal lässt, ne?
Boop.
Die bitte.
Ja, die Hohlkehlenfürze. Endlich hat das Ding einen Namen.
Kennst du das auch?
Ja, ja, klar.
Los, ich weiß, was du meinst.
Merkst du, es kommt, wenn die Schüssel wie ein Verstärker wird, ja, ne?
Ja, im Prinzip den Luftzug an den Eiern.
Weißt du, wie, Richard, mach nochmal. Oh, das will ich als Sound Alert bei Twitch haben. Oh Gott.
Ja. Der ist auch überhaupt nicht erwähnenswert. Das ist einfach nur, wenn du merkst, okay, gut. Und dann ist der Bauch auch gleich viel leichter. Na gut, der Hohlkehlenfurz, ja.
Gut, Leute, kommen wir zu einer Mail mit echt Mehrwert. Also die hatte die Mail gerade auch. Wir haben in unserem Premium-Kanal vor kurzem eine Folge unseres Biografie-Formats Bioshit abgesetzt zum Thema Lady Di. Mhm. Zu dem ganz, ganz viele Leute gesagt haben, boah, geil, ich habe mich vorher noch nie mit diesem Thema Royals und Lady Di beschäftigt. Aber die Folge... mega spannendes Thema. Und da ging es ja auch um die ganzen Verschwörungsmythen rund um den Diana-Mythos. Und helft mir auf die Sprünge. In dieser Folge haben wir uns darüber Gedanken gemacht, warum der Rettungswagen nur so langsam da durch Paris gefahren ist.
Genau, ja.
Und sowas,
ne? Knapp 20 km/h.
Ja. Na, wir nicht Gedanken gemacht, das ist Teil dieses Verschwörungsmythos, das gesagt wurde, der Wagen wäre wohl sehr langsam durch die Innenstadt gefahren, anstatt jemand, der schwer verletzt ist, halt wirklich ins nächste Krankenhaus zu
fahren. Ja, aber trotzdem saßen wir da und haben darüber spekuliert.
Genau, okay, ja.
Und wir hatten da das Thema auch schon, dass hier in Deutschland und vielen anderen Ländern die Politik herrscht, erstmal am Ort des Geschehens, am Unfallort stabilisieren und erst dann ins Krankenhaus fahren. Und wir meinten da auch, Leute, liebe Leute, die vielleicht Rettungssanitäter sind, meldet euch bei uns mal. Und Dori hat es getan. Dori schreibt, hallo Kakis. In der Bioshit Lady Die Folge bittet ihr um die Meldung von Rettungsfachpersonal zum Thema. Wie lange halte ich mich an einem Unfallort auf etc.? Lade ich ein, ohne groß zu versorgen, oder versorge ich und fahre dann ins Krankenhaus? Ich bin Notfallsanitäter im Rettungsdienst und kann berichten, wie es bei uns läuft. Jetzt haben wir einen richtigen Insider hier mal wieder. Hervorragend.
Geil,
ja. So, Dori schreibt, grundsätzlich gilt die Regel am Einsatzort, so lange wie nötig, so kurz wie möglich. Das heißt, wir bleiben so lange am Einsatzort, bis der Patient oder die Patientin stabilisiert ist oder die Chancen präklinisch, also vor Krankenhausbehandlung, nicht mehr besser werden. Wenn du in einer Stadt bist, mit kurzen Transportwegen ins nächste Krankenhaus, versorgst du draußen nur das Nötigste. Bist du in einer ländlichen Gegend, machst du relativ viel und verbringst unter Umständen relativ viel Zeit an der Unfallstelle. Beispiel: Verkehrsunfall in einer Stadt, mit 5 Minuten ins nächste Krankenhaus. Zeit am Unfallort wird möglichst kurz gehalten und es werden so wenig schwerwiegende Maßnahmen wie nötig durchgeführt. Der Spezialist in einem OP ist immer besser in sogenannten invasiven Maßnahmen als die Allrounder in ihrem Rettungswagen. Beispiel 2. Verkehrsunfall im ländlichen Gebiet mit Transportwegen mehr als 30 Minuten ins nächste Krankenhaus. Zeit am Unfallort wird deutlich länger und es werden schwerwiegende Maßnahmen ergriffen. Dori hat noch dazu geschrieben, in Klammer, jemand mit wenig Übung in diesen Maßnahmen ist immer noch besser als gar niemand. Das gleiche wie bei Erste Hilfe, ne?
Ja.
Also Erste Hilfe von jemandem, der es gar nicht drauf hat, ist besser als gar keine Erste Hilfe. Ja. Dori schreibt, Ziel ist und bleibt es immer, den Patienten, die Patientin so schnell wie möglich einem Spezialisten zuzuführen. Je weiter der Spezialist weg ist, desto schlechter für den Patienten. Nun zu eurer nächsten Frage, konkret zu Lady Di in Paris. Wie schnell fährt ein Rettungswagen und bleibt man auch mal zwischendrin stehen? Antwort: Geschwindigkeit ist vom Patientenzustand abhängig. Je schwerer der Patient verletzt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihm Geschaukel und Schlaglöcher gut tun.
Soweit so logisch.
Hey, der Satz ist geil, den musst du unterstreichen. Je schwerer der verletzt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihm Geschaukel und Schlaglöcher gut tun.
Das finde ich sehr schön geschrieben, ja.
Dori schreibt weiter.
Wie erfolgt die Behandlung? Mit einem Amboss auf den Kopf.
Dori schreibt weiter. Es kann also schon mal sein, dass wir mit 10 oder 15 km/h durch die Innenstadt fahren. Dazu kommt noch, dass wir manchmal auch unter der Fahrt weiter therapieren müssen oder im schlimmsten Fall reanimieren. Es ist deutlich schwieriger, in einem Fahrzeug zu stehen und Maßnahmen durchzuführen, wenn dieses sich bewegt oder sogar schwungvoll um Kurven fährt. Heißt, es kann auch mal vorkommen, dass wir das Fahrzeug komplett anhalten müssen, um den Patienten zu stabilisieren und wichtige Maßnahmen durchzuführen. Gruß Dori.
Ha. Okay, also war sie offensichtlich so schwer verletzt, dass die langsam fahren mussten, weil, wie er schon sagte,
ja, da ist halt diese Arterie gerissen, ja. Ne? Also das ist schon ein ganz guter Grund.
Krasser. Ich finde das immer so krass, was uns gerade Leute aus dem Sanitätsbereich uns immer so für Nachrichten und Gedöns halt schicken. Weil ich finde immer, die kommen, auch wenn man schon viel davon gehört hat, die kommen trotzdem viel zu wenig zu Wort. Man weiß selber als Laie, man weiß viel zu wenig über die solche Sachen.
Ja, auf dich, Dori, und
auf Dori
und deine Squad.
Ja, geil.
Weißt du, das, was Dori hier schreibt, das ist so etwas, nachdem das Dori mir uns jetzt hier erzählt hat, ist es komplett einleuchtend so.
Ja.
Das ist doch vollkommen klar, dass jemand, dem der Unterleib da aus dem Bauch raushängt, dass man da nicht mit 100 Sachen durch die Stadt fährt. Aber das muss man halt erstmal wissen, weil in der Lady Di-Folge haben wir schon so gemutmaßt in die Richtung. So, wir haben in die Richtung ja auch so gemeint, ja, wahrscheinlich kann man da nicht schnell fahren. Aber jetzt wurde es uns ein Profi nochmal erklärt, na klar, das leuchtet komplett ein.
Ja.
Ja.
Also wenn ein Rettungswagen vor euch fährt und der hält plötzlich an, obwohl ne, da Blaulicht noch an ist, wisst ihr,
da ist gerade Scheiße da
drin. Ist gerade Scheiße da drin. Und dass du, wenn es halt rüttelt und in Kurven fährst, jetzt eine Lady Di, der die Arterie gerade aus dem Bauchnabel raushängt, dass das halt
oder vom Herzen gerissen ist.
Ja, ja, weil wir hatten das ja
und aus dem Bauchnabel rausgehen, ist beides scheiße.
Die hatte ja da ganz, ganz brutale innere Verletzungen. Die hatten, da, wie war das? Da war eine
das ist eine, also die Arterie ist vom Herzen abgerissen.
Oh, so,
das ist Boss-Level.
Ja, so. Das war der Endgegner, ja.
Das hat der Arzt ja gesagt, wenn das nicht innerhalb der ersten, ich kenne die genaue Zahl nicht mehr, irgendwie 10 Minuten oder so, wenn sowas dann nicht behandelt wird, ist
das. Und die Verschwörungsgläubigen da draußen, das ist ja ein Punkt, den die ansprechen. Die sagen, wie kann das sein, dass eine Schwerverletzte in Paris morgens, wo kein Verkehr war, nur mit 15, 20 km/h durch die Stadt fährt. Wie aber kann das sein?
Das ist halt was der Laie dann in dem Moment denkt. Jemand ist verletzt, also schnellstmöglich mit dem ins Krankenhaus. Hat wirklich so schnell, so richtig gibt Tempo, weil genau die müssen unter den OP-Tisch. Die Reaktion kann ich schon verstehen, aber das ist dann halt so, sorry, das ist dann die Panik des Laien. Der denkt, muss das halt passieren, so scheiß drauf, Hauptsache die kommen ins Krankenhaus.
Also ich finde das ein schönes Beispiel, weil genau darüber haben wir ja auch diskutiert. Ne? So muss man da jetzt langsam fahren, aber es ist doch sinnvoller irgendwie schnell, Hauptsache ins Krankenhaus und so. Nee, klar, eigentlich total logisch, was du wieder schreibst. So, nee, Alter, wenn dir eine Arterie vom Herzen gerissen ist, solltest du nicht mit 100 Sachen um eine Kurve fahren.
Ja, und wenn du an einen Unfallort fährst, gehst ja nicht, deine erste Annahme ist ja nicht, da liegt jetzt jemand, der halt in irgendeiner Weise prominent ist oder wichtig oder was auch immer, ne?
So. Ja, das kommt ja noch
um. Und das heißt also, der Hirnchirurg Speziale XY ist ja nun mal nicht in diesem Rettungswagen mit dabei, der ist im Krankenhaus, wo er hingehört halt, ne?
Ja, und das ist so typisch für solche Argumente bei Verschwörungsmythen. Das ist so typisch, so mit dem normalen Menschenverstand als Laie denkt man oft, ja stimmt, das ist ja eine Ungereimtheit. Und dann fragst du jemanden, der vom Fach ist oder ein Profi oder jemand, der sich damit beschäftigt hat und der meint, ja klar, ist doch vollkommen klar, ist so, aus den und den Gründen. Ja. Ja.
Verschwörungsmythiker sind auch immer so ein bisschen idealistisch veranlagt, oder? In deren Welt ist das dann immer so, so sollte das aber sein. Ja, ganz genau so sollte es sein, aber die Naturgesetze spielen dir dann nur mal, machen dir dann einen Strich durch die Rechnung.
Ja, und ein Schlagloch ist ein ziemlich krasses Naturgesetz.
Ja, ich rede von dieser Herz kriegt kein Blut Parabel.
Ein Schlagloch ist aus physikalischer Sicht schon eine krasse Eskalationsstufe
des Universums.
Ja. Gut, vielen Dank an Dori nochmal für diese sehr informative Mail. Elvira schreibt, und da gehen wir jetzt in die Filmtechnik rein. Elvira schreibt, hallo Kakis, ich höre euch regelmäßig und es vergeht kaum ein Tag, an dem ich euch nicht höre. Ich habe eine Frage. Könnt ihr mir erklären, wie man ein Schwarz-Weiß-Video koloriert? Ich habe eine Dokumentation in Netflix geguckt, da wurden Schwarz-Weiß-Filme in Farbe gezeigt. Tobi, du bist ja Profi-Video-Editor, also Cutter würden viele Leute sagen. Wie kann das sein, dass alte Schwarz-Weiß-Filme plötzlich farbig gezeigt werden? Gibt es dann einen Effekt bei Premiere Pro?
schön wär's. Ich hab mich da, weil ich hatte die Mail mitbekommen, logischerweise, und hab mich da mal schlau gemacht. Weil ich kannte das halt vorher so, gerade jetzt so in älteren Zeiten, wenn man Schwarz-Weiß-Film hat und gerade wenn wir jetzt von Archivmaterial sprechen, sind das ja Filmrollen, keine digitalen Geschichten. Wenn du das nicht digital machst, musst du es halt anmalen, jeden einzelnen Frame. Also jedes einzelne Bild bei 24, 25 Bildern die Sekunde ist ein Haufen Arbeit und die musst du alle anmalen. Und das sieht man auch bei so ganz alten nachkolorierten Filmen, die nicht digital nachkoloriert wurden, dass die Farbe immer so ein bisschen springt oder nicht ganz sitzt
so. Und so.
Ja. Das liegt ja halt daran, dass jedes Bild per Hand angemalt wurde. Das ist halt nicht 100%.
Du musst, also ein Film und ist ja wie eine Diashow mit 25 Bildern oder 30 die Sekunde. Du musst jedes einzelne Bild anmalen.
Ja, und jetzt stell mal vor, du hast so eine super Slow-Mo mit 1200 Bildern die Sekunde. Nee, jedenfalls, oder wenn du da das Rohmaterial anmalst. Heutzutage geht das natürlich digital. Du kannst Sachen digital einfärben, aber es ändert nichts daran, dass du das im Prinzip per Hand machen musst. Also es gibt wohl Software, die, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich habe eine Einstellung von Freds Gesicht und die ändert sich auch nicht und Fred bewegt sich jetzt auch nicht viel. Dann koloriere ich sein Gesicht irgendwie, mach dem so fleischfarbene Haut, blaue Augen, blonde Haare, so, ne? Und dann gibt es Software dafür, die das extrapolieren oder durchextrapolieren kann, also durchrechnen kann, um das zu übersetzen, ne? Basierend halt eben auf den Konturen, also weißt du, dass du so schwarze Striche um die Augen und so weiter, also in Schwarz-Weiß hast du das ja, das sind das ja alles im Prinzip nur Konturen und die durchgerechnet, wo sitzt welche Farbe. Ist natürlich alles andere als perfekt, logischerweise, und du musst so oder so irgendwie Farbe dran setzen, weil kein Programm auf der Welt weiß, welche Augenfarbe Fred hat, wenn das Material schwarz ist. Mhm. Ne? Also, oder beziehungsweise schwarz-weiß ist. Also du musst es im Prinzip per Hand machen. Okay. Es gibt Hilfenmittel, aber im Endeffekt ist es Handarbeit.
Es gibt Software, es gibt Software, die es dir leichter macht, das per Hand zu bemalen.
Ja.
Aber du musst es trotzdem noch per Hand. Weißt du, auch hier habe ich wieder drüber nachgedacht und natürlich ist es auch hier im Nachhinein wieder einleuchtend, weil wenn es eine Software geben würde, die automatisch Schwarz-Weiß-Filme koloriert, dann müsste da eine künstliche Intelligenz in Anführungszeichen drinstecken, die erkennt, das ist ein Busch, den mache ich grün. Das ist ein Hydrant, den mache ich rot.
Ja, aber der müsste zum Beispiel auch die, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel ein Pferd siehst, ne, der müsste auch so, also diese KI müsste auch so viel taxonomisches Wissen haben, um zu, an der Form des Pferdes zu erkennen, welche Rasse das ist und welche Farbe dieses Pferd dann hat.
Mhm. Ne? Ja, und also weißt das kommt du, ja auch noch oben drauf. Die Problematik ist auch, du hast, also man.
Oder bei Büschen und Bäumen ja genau das Gleiche.
Die Problematik ist ja auch, du hast meinetwegen sowas wie zum Beispiel rot oder blau. Blau und schwarz-weiß, ist ganz, ganz furchtbar. Wenn du das nachkolorieren möchtest, dann musst du ja den Farbton durch Mischung ja auch drüberlegen. Das macht man ja auch phasenweise bei alten Schwarz-Weiß-Fotos, die dann rückwirkend koloriert werden. Das Problem an der Sache ist immer, die werden natürlich nie so, wie die Person halt wirklich die Klamotten jetzt da zum Beispiel anhatte oder so. Also die Farben werden nie so, wie sie wirklich mal waren, weil du immer die Grau- und die Schwarztöne in extremer Form natürlich in dem Ganzen dann mit drinne hast.
Die kannst du aber auch rausretuschieren. Und das geht ja auch. Also du kriegst, den Originalfarbton kriegst du wahrscheinlich nie, wenn du nicht dabei warst und kein Farbfoto davon hast, ne?
Ja.
Aber du kannst zum Beispiel, wenn dann so alte Nazi-Aufnahmen, die werden ja ganz gerne nachkoloriert aus irgendwelchen Gründen.
Vor allem, dass die Leute sehen wollen.
Ja, es gibt doch genau, dieses berühmte Gruppenbild von Albert Einstein an der Uni mit den ganzen, mit diesen ganzen ja, Professoren, was wieder in Farbe dann gemacht wurde. Aber
wir sind jetzt beim Film, nicht beim Foto.
Ja,
und dass man diese alten Sachen, dass du den braune Uniform malst, okay, geschenkt. So ungefähr war der Farbton, weil diese Uniform gibt's noch. Aber ob Fähnrich Heinrich da jetzt blaue Augen hatte oder grüne Augen hatte, keine Ahnung, wissen wir nicht, müssen wir raten.
Weißt du, ich habe das mit der KI gerade so dahergeschwätzt und dann fragt vielleicht der ein oder andere, ja, dann programmier das doch. In der großen Sci-Fi-Tech-KI- und Roboter-Folge mit unseren beiden Deep-Learning-Spezialisten Fab und Andy haben wir ja lange darüber gesprochen. Heutige KIs sind schon mega am Struggeln, damit solche, also wir haben das Beispiel gehabt, was in der Realität auch erforscht wird, einer KI beizubringen, dass die den Unterschied zwischen einer Katze und einem Schuh erkennt. Mhm. Das ist etwas, das heute im Jahr 2021 alles andere als trivial ist. Eine KI, die erkennt, ob auf einem Bild eine Katze oder ein Schuh ist, ist für uns heute schon heavy shit. Das ist schon etwas, wo richtig Gehirnschmalz reingeht mit Deep Learning Scheißdreck und das Ding macht trotzdem noch Fehler. Ja? Ein Programm, das automatisch Filme nachkoloriert und erkennt, ah, guck mal, das ist ein Hydrant, das ist ein Pferd, das ist ein Schuh, das ist ein Haus, das ist eine Wolke. Das ist von unserer heutigen Perspektive heute noch sowas von Zukunftsmusik. Um die Frage zu beantworten, die Dinge werden Bild für Bild per Hand koloriert.
Genau. Und was du halt eben, also diese Programme an der Stelle, es gibt ja ganz viele Programme, die ähnlich dann funktionieren, wie auch diese Unterstützung bei der Nachkolorierung. Die hangeln sich halt eben von Kontrast zu Kontrast. Das ist das, was ich vorhin schon mal meinte. Aber wo das zum Beispiel funktioniert, sind dann bei Augen. So, ne? Dann sagst du einmal hier, immer die Iris soll grün sein, der Rest soll weiß sein, weil weiß ist ja eh da im Schwarz-Weiß-Material. Also diese diese Kontrastinformation ist ja da. Das lässt sich relativ leicht dann durchrendern. Schwierig wird zum Beispiel bei einem Hautton. Kein Mensch hat nur einen einzigen Hautton.
Ja.
Du hast allein im Gesicht 12, 15, 400, je nachdem, was für eine Haut du hast. Sagen, ne? Wenn ich jetzt Fred ins Gesicht gucke, so weißt du hast obenrum die Nase ist ein bisschen röter, dann geht's hier unter den Augen ist ein bisschen heller, darunter
wird auch schon Bier getrunken. Und so.
Genau, ja, ey, allein diesen Faktor weiß die KI nicht. Ne, und das siehst du
auch. Die KI weiß nicht, ob ich Bier getrunken habe oder nicht. Ja. Was ist das denn für eine Billig-KI?
Ja, genau. Und weißt du, dann
sag mal.
Also diese Dinge sind halt problematisch. Wenn du jetzt was automatisch da durchrenderst und du sagst dem jetzt so, Fred hat kaukasisch helle Haut mit einem leichten Rotton, gibst das irgendwie da drauf, der rechnet das durch, dann hast du halt so eine Comic-Fresse. Mhm. Ne, weil das ist eine Farbe, die er dann durchballert.
Sieht scheiße aus.
Es sieht halt voll scheiße aus. Also du musst es halt einfach dann natürlich digital nachkolorieren per Hand.
Ja.
Also ist ein richtiger Kackjob.
Na klar.
Ja.
Ja. Man sagt auch immer schön in der Fotografie, auch wenn ihr Bilder zum Beispiel schwarz-weiß macht oder ähnliches, ne, so immer in Farbe fotografieren, weil ein Farbbild in Schwarz-Weiß machen ist kein Thema, aber ein Schwarz-Weiß-Bild in Farbe machen ist so gut wie unmöglich für den Laien. Also
das ist halt
lasst auch mit euren Handys, macht keine Schwarz-Weiß-Bilder, macht Farbfotos und macht die dann schwarz-weiß.
Ja, weil zur Not kannst du halt auf was zurückgreifen. Ne? Und du kannst auch, das können ja mittlerweile viele Kameras, das können auch viele Handys, wenn du ein Schwarz-Weiß-Foto direkt schießt, speichert er die Farbinformation trotzdem mit.
Echt?
Ja, das gibt's mittlerweile ganz viel. Das gibt's tatsächlich auch bei Filmkameras mittlerweile ganz viel. Dass du in Schwarz-Weiß drehen kannst, aber die Farbinformationen werden in der Datei in den Metadaten gespeichert. Und da kannst du dann natürlich halt Programme drüber laufen lassen, hol mir diese Informationen aus der Datei wieder raus. Das geht.
Altes
schwarz-weiß gedrehtes Material, gerade Filmmaterial, ist halt schwarz-weiß. Du hast de facto keine Farbinformationen. Die musst du diesem Material geben.
Ja, erst. Vor allen Dingen, der Film hat es gibt Lichtempfindlichkeit und die Farbpigmente in Film, wirklich. Das ist ja das ist ja nicht was Chemisches, was in diesem Film drin ist. Und wenn da keine Farbpigmente drin sind, sondern nur schwarz und weiß, wo sollen die Farbe herkommen?
Genau.
So, geht ja nicht.
Mhm. Ja, so viel dazu. Aber wir sind da alle drei. Richard vielleicht ein bisschen mehr. Ich kenne es aus dem Bewegtbild kaum. Ich habe das mal versucht. Einmal im Kleinen. Das war richtig kacke.
Ich habe Tatortfotos nachkoloriert. Ja. Mal für eine Serie. Das war der Horror, Alter. Weil die waren auch fast komplett in schwarz-weiß. Oder so ganz entsättigt. Und ich musste die nachkolorieren. Das war der Horror. Ja, da habe ich ewig dran
gesessen, da muss der Künstler sein dafür. So ein Malkünstler. Tolles Wort. Also das ist halt ein Wort das ist halt ein Job für einen Spezialisten so, genau. Ne?
Und das musst du dir jetzt halt 25 oder 24 oder 60 Mal, je nachdem, die Sekunde vorstellen.
Ja.
Und vor allem eben auch mit Bewegungsunschärfe. Und das ist eben der Unterschied zur Fotografie, ne? Du hast halt so Dinge wie durchgehende Bewegungsunschärfe. Du hast nicht einmal ein Bild, wo eine Bewegungsunschärfe drin ist, sondern eine fortlaufende Bewegung, die sich logischerweise auch verändert. Mhm. Ne? Und wenn da irgendwo ein Schatten drin ist und so ein Scheiß, also da fliegt ja eben auch die KI um die Ohren, weil wenn da auf einmal ein neuer Kontrast drin ist, färbt er das auch anders.
Mhm.
Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so unter einem Baum stehst und winkst und das willst du nachkolorieren per KI, keine Chance.
Das ist,
weil ihr das nicht durchgerechnet kriegt.
Übrigens, ein Regisseur, der uns allen bekannt ist, der echt ein Vorreiter drin ist, weil er sich das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, das zu seiner neuen Berufung /Hobby zu machen, wie kann man sagen, keine Ahnung. Aber der das sehr viel macht, ist Peter Jackson. Der hat eine Firma, die sich sehr, sehr viel, oder was heißt, ich glaube, der hat eine Firma, die mittlerweile nur noch dafür da ist, die kolorieren alten Filmen. Professionell. Das hat er sich richtig auf die Fahne geschrieben. Für alles Mögliche, was so koloriertes altes Bildmaterial, also die kolorieren das und dann wird das neu verwendet für Dokus und Kurse, die aufbearbeiten auch alte Filme digital neu und solche Sachen. Und die sind wohl derbe die Vorreiter. Also Peter Jackson hat mit einer Firma, die voll die Vorreiter darin sind, Schwarz-Weiß-Filme wieder in Farbe zu
machen. Derbe die Vorreiter.
Derbe die Vorreiter, ey. Ja, ist mein zweites Bier.
Ja, die haben dann wahrscheinlich auch andere Technik, als wir jetzt bei Adobe da irgendwie rumfliegen haben, ne?
Keine Ahnung, Alter.
Gut, Leute, dann wir machen eine ganz kurze Biertrinkpause hier auf der Terrasse. Wir haben einen kaktastischen Hörer, der beim schwäbischen Metal-Plattenlabel Nuclear Blast arbeitet. Und das ist unser heutiger Sponsor tatsächlich. Die haben uns gebeten, einen ihrer Schützlinge, den ganz viele Hörer bestimmt auch kennen, eine Band zu promoten. Deswegen machen wir jetzt für die Jungs ganz kurz Werbung und dann geht's gleich weiter mit der Shitmenge.
Werbung. Stell dir vor, ein Alien kommt auf die Erde und Halloween machen einen Song darüber. Wir stellen euch heute die brandneue Single von Halloween vor. Gegründet hier bei uns in Hamburg gilt Halloween als eine der erfolgreichsten deutschen Metal-Bands. Über 25 Jahre mussten wir jetzt warten auf ein neues Halloween-Album mit Kai Hansen und Michael Kiske. Und hier ist der erste Vorbote, die Single Skyfall. Die handelt tatsächlich von einem Grey Alien, der auf der Erde landet. Watch it, Skyfall könnt ihr ab sofort überall hören, wo es Musik gibt, auch bei Spotify und Co. Die Single und das kommende Album sind in der Szene mega heiß erwartet und der Flori vom Plattenlabel hat mir verraten, es ist ihr Plan, mit Skyfall die Single-Charts zu knacken. Am liebsten natürlich auf die 1. Das wäre der Hammer und da helfen wir gerne. Die ersten 200 Kack- und Sachhörer bekommen 10% Rabatt auf die Single. Geht dafür auf die Website des Labels www.nuklearblast.de und nutzt den Gutscheincode KACKRABATT. In die Shownotes dieser Folge packe ich den Link zum Song und auch nochmal den Rabattcode samt Shoplink. Wir sind mega gespannt auf das kommende Halloween-Album. Viel Spaß mit der ersten Single-Auskopplung Skyfall.
Werbung Ende.
So Leute, ich öffne ein Bier. Das ist ein Paderborner Pilger Naturtrüb. Das hat unser charakteristischer Hörer Steffen uns ins Studio überbringen lassen. Vielen Dank dafür.
Steffen.
Und das wurde ja auch schon jetzt von Richard verkostet und als sehr gut befunden, oder?
Ich hab's gerade auch getrunken, das ist wirklich sehr lecker.
Das ist wirklich lecker, ja. Da merkt man mal wieder, wie wenig Bierauswahl wir eigentlich hier im Norden haben. Naja, egal. Kann nicht alles haben.
Prost!
Tschüss.
Hauptsache dicht.
Da spricht der Kenner.
Morgen Kippers, morgens 9:30 in Deutschland.
Da gibt es doch diese schöne Postkarte, wo so zwei, so ein Ehepaar zum...
Oh, Fritz Bier kommt.
Oh, geil.
Ist ja ekelhaft.
Muss man einen Lappen holen.
Ehepaar zu so einem richtig tollen Weinladen geht. Und dann auch nur der Typ steht gerade an der obersten Regal und fummelt da irgendwas an den Weinregalen rum. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, haben Sie irgendwas, was ballert?
Ja, Holsten knallt am dollsten, ne?
So nämlich.
Oh, ich würde so gerne mal wieder cornern gehen, ey.
Ah. Das ist einer meiner ersten Pläne, sobald diese ganzen Corona-Scheiße vorbei ist.
Ja.
Cornern.
Ja.
Ein Wochenende durch, nicht mehr schlafen gehen.
Ja, ganz genau.
Durch dann cornern.
Quartieren wir uns bei Tante Julia ein, die hat eine Wohnung direkt hier auf dem Hamburger Berg. Und Tobi und ich sind dann, wir sind dann mal das Wochenende weg.
Ja, genau, wir sind einfach weg.
Ja.
Ich weiß gar nicht.
Geschlechtskrankheiten zurück, aber wir sind
weg. Ich weiß gar nicht, ob die Hörer den Begriff kennen, die nicht in der Großstadt wohnen. Cornern heißt im Prinzip an Kiosken rumstehen.
Ja.
So ein bisschen und gammeln.
Bier trinken. Ne? Ja, mit ganz vielen Leuten ganz doll viel Bier ganz kleinen Kiosken trinken.
Das war aber immer, also wenn wir auch unterwegs waren, so in unseren 20ern, jetzt sind wir ja in unseren 30ern, da ja, rollt man nur noch aus. Das war auch immer das Geilste. Halt wirklich
ich fand es auch voll geil, dass das irgendwann zu so einer Kultur geworden ist. Ich habe das schon immer am liebsten gemacht, wenn wir auch am Kiez waren und so alle dann in irgendwelchen Clubs abzappeln, schwitzen und so ein Scheiß. Mhm. Und ich stand mit einem Kumpel draußen vom Kiosk rum und haben Bier getrunken. Und mittlerweile, oder irgendwann ist das dann zu so einer Kultur geworden, dieses Cornern. Mhm. Und ich feiere das voll. Das ist einer der geilsten Trends, die ich hier erlebt habe, weil das genau mein Verhalten und Partyabenden widerspiegelt. Ich stehe draußen am Kiosk.
Ihr seid aber auch so geprägt bei euch. Ich weiß noch, als wir zur Gamescom da in Köln waren, da sitzt du einfach in der Kneipe und da gibt's ein Ding nach. Da heißt es nicht, komm, wir ziehen noch weiter.
Nee, Mann.
Oder selten, da gibt's wahrscheinlich auch einige, die dann noch in den Club gehen oder so. Aber so wie ich das aus NRW kenne, da sitzt du dann in der Kneipe und dann bleibst du da den Abend.
Ja, voll geil. Das ist voll mein Ding. Ich liebe das.
Ich hasse dieses Mr. Pink schreibt, moin, ihr Schietbüttel. Habe mir gerade die Spinnenmann-Folge angehört, wieder sehr unterhaltsam und hat mir meinen Sonntagsspaziergang versüßt. Allerdings möchte ich an dieser Stelle kurz meinen Senf dalassen. Da Franz und Ralf sich ja bezüglich der frittierten Spinnen in Kambodscha ein wenig in die Haare bekommen haben, Zitat, es gibt Kulturen, wo Spinnen als kulinarische Delikatesse gelten.
Oh Gott, ich wusste, das fällt auf mich zurück.
Ja, und sind das Entwicklungsländer wahrscheinlich. Was Fred vehement als kolonialistisch-chauvinistisch abgetan hat, da die Praxis ja keinen wirtschaftlichen Hintergrund habe. Genau, also das habe ich gesagt, so dass es halt so ein bisschen blöd ist zu sagen, also dass es halt so ein bisschen chauvinistisch und kolonialistisch ist zu sagen, oh, die fressen da unten so ein komisches Zeug, ja, oh, das ist bestimmt so ein Entwicklungsland, ne? Dazu schreibt Mr. Pink, diese Aussage ist in diesem Punkt leider falsch. Gebratene Spinne hat in Kambodscha leider die traurige Geschichte, dass in den 70er Jahren durch die Terrorherrschaft des kommunistischen Rote Khmer-Regimes eine massive Hungersnot ausgelöst wurde. Diese Hungersnot hat die Menschen gezwungen, alternative Nahrungsquellen zu suchen, unter anderem eben auch Spinnen. Hm. Gebratene Spinne ist, zumindest in Kambodscha, also erstens keine uralte Tradition und zweitens ein direktes Ergebnis von Misswirtschaft eines Regimes, das außer Leute töten keine vorzeigbaren Qualifikationen hatte und damit eher mit dem ostdeutschen Jägerschnitzel zu vergleichen als russischem Kaviar.
Okay, wow.
Cool, ja, alles klar.
Aber gut zu wissen. Vor allem, krass. Also, ich meine, es gibt ja in der Geschichte der, wie nennt sich das, Kulinarität, nenne ich das jetzt,
gesponsert von Tim Melzer.
Genau.
Gibt's Kulinarik? Kulines?
Ich habe keine Ahnung.
Essen.
In der Essensgeschichte gibt's ja ganz oft
so... solche Arbeiterjungs.
Ja. Gibt's ja ganz oft so Situationen oder so Geschichten, dass gewisse Gerichte und oder Zutaten, die ursprünglich mal eben aus genau solchen, vielleicht nicht ganz so kranken, aber so aus solchen Situationen entstanden sind, die dann irgendwann als Delikatessen galten. Ne, gutes Beispiel ist zum Beispiel Hummer. Hab ich mal eine sehr interessante Doku drüber gesehen, dass man früher hat nicht mal Sklaven Hummer essen lassen, weil das selbst den Sklaven zu unwürdig war, so ein Ungeziefer zu fressen. So, ne, heute völlig unvorstellbar, dass das Hummer, also nicht Sklaven verboten wird. Da, also das ist eh unvorstellbar aus verschiedenen
Gründen. Dass es minderwertiges Essen ist, danke.
Genau, dass es minderwertiges Essen, danke, ja. Minderwertiges Essen ist, ist halt völlig unvorstellbar. Damals war das so. Und das gibt's ja relativ viel.
Ja, ganz viele geile Rezepte, die wir heute feiern, waren ja ursprünglich so arme Leute essen.
Ja, der Klassiker. Ja.
Und halt auch so Reste verwertet. Guck mal, Maultaschen, Ravioli oder all die anderen wunderbaren Ich-pack-Zeug-in-Teigtaschen-rein-Rezepte auf dieser Welt. Ja. Die meisten davon waren ursprünglich wahrscheinlich so Resteverwertungsrezepte. So. Alle möglichen Sachen sind in der Küche noch übrig, packen wir die in Teig rein. Oder zum Beispiel Paella. Paella, ja. Was die Spanier feiern,
ich auch.
Essensreste versteckt in Reis.
Ja. Hier diese Nummer mit dem Chili, ne? Also das Chili, da sind ja.
Gibt's ja allerlei.
Da sind ja hauptsächlich deswegen Bohnen drin, weil man sich kein Fleisch leisten konnte. Mhm. Und deswegen, also ich weiß nicht genau, ob es deswegen ist, aber zumindest habe ich das mal so gelesen. Deswegen. Mhm. Heißt es auch nicht Chili, sondern Chili con Carne, dass man das extra betonen muss, dass da tatsächlich Fleisch drin ist. Mhm. Weil eigentlich ist da kein Fleisch drin, deswegen die Bohnen. Mhm. So, ne? Und also Chili sin Carne ist eigentlich ein relativ dummer Ausdruck.
Wow. Mr. Pink schreibt weiter etwas völlig anderes. Ihr habt auch kurz über giftige Spinnen gesprochen. Hier möchte ich noch kurz die brasilianische Wanderspinne in den Topf werfen. Diese giftige Spinnenart besitzt einen ganz perfiden Giftcocktail, der unter anderem ein Enzym enthält, das Priapismus auslösen kann. Priapismus ist der medizinische Begriff für eine schmerzhafte Dauererektion.
What? In der ja, nur die Morgenlatte, das hatten wir bei Handvergnügen schon mal.
In ja, der nur die Schwellkörper des männlichen Gliedes versteifen, aber die anderen Teile des Penis schlaff bleiben. Diese Situation muss sofort behandelt werden, da es sonst zu bleibenden Schäden und zu Impotenz führen kann. Die genauen Behandlungsmethoden lasse ich an dieser Stelle mal aus. Die bildliche Schilderung in der Doku, die ich über Spinnen gesehen habe, ist nichts für leiche Lümmel. Aber das Gift wird derzeit auf mögliche Anwendungen in der Potenzmittelindustrie untersucht. Es ist also durchaus möglich, dass die nächste blaue Pille auf Spinnengift beruht. In diesem Sinne viele Grüße aus dem sonnigen Hamburg, Mr. Pink.
Junge, und das die nennen wir dann Tarantula Deluxe, oder?
Tarantula Pinkus.
Alter, ey, das ist so, also ich meine natürlich, das ist jetzt sinnvoll irgendwie, aber das ist so typisch Mensch, wir haben was Neues entdeckt, lass uns raus, wie man das ficken kann.
Ja.
Oder zum Ficken nutzen.
Damit dann ficken kann.
Ja. Na gut, ey. Es klingt ja sinnvoll an der Stelle, aber es ist wirklich so typisch Mensch.
Oh Gott, ey.
Wir sind
oh
eine sehr hochentwickelte Spezies.
Ey, es kommt, wie gesagt, ich hatte
es dir noch, kommt, ne?
Ich hatte dir noch gesagt, Tobi und ich und Fred, wir spielen ja gerade alle sehr intensiv Valheim, ne? Und wenn du da halt auch als Wikinger in diese Welt kommst und dort anfängst, alles abzuholzen und Feuer legst und die Erde umformst und alles Mögliche machst, damit dir halt besser geht, ne? Dann braucht man sich nicht wundern, wenn aus dem Wald dann irgendwelche Viecher kommen und dich angreifen. Ja, na klar, du gefährdest deren Territorium, genau, dann in dem Moment. Das ist auch was sehr, sehr Menschliches.
Ey, du bist in so, gerade in so Crafting-Games viel zu den Bösen, Alter.
Ja.
Du bist nicht der Gute, weil du da bei Minecraft hingehst und den Berg abbaust.
Null. Die ganzen Zombies haben da friedlich gelebt, bis dieser eine Dude kommt und die Blöcke abbaut.
Ja.
Ja. Also ich finde es bei Valheim ist es sogar noch krasser, ne, weil du ja irgendwie, du wirst in so eine ungescholtene Welt geschmissen, prinzipiell erstmal alleine und alles, was du machst, ist halt abholzen, terraformen, anbauen, Häuser bauen, alles verbrennen und alles töten.
Industrialisieren. Erz nehmen, du industrialisierst. Du verbrennst Holz ohne Ende, damit du Kohle kriegst, damit du dann schmieden kannst. Also das ist richtig, du machst voll den Saruman.
Ja, vor allem, weißt du, auch so Nummern wie, Alter, ich würde voll gerne in das Gebirge, weil da gibt's Silber, aber dafür muss ich erstmal richtig viele Wölfe töten, damit mir nicht mehr so kalt ist.
Ja. So richtig seltene weiße Wölfe, wo du dann hingehst und die tötest. So, geil, jetzt habe ich eine Trophäe von dir. Oh, geil, ich habe noch einen Zahn von dem, da mache ich eine neue Waffe draus. Ja,
ich sammle die Eier aus den Nestern von Drachen, nur um die Mutter zu beschwören und sie dann abzuschlachten. Ja.
Du holst den halben Wald ab, um Kohle daraus zu machen. Und was machst du denn daraus? Ein neues Messer.
Ja, oder Lampen.
Ja.
Ey, wie viele Lampen ich in meiner Bude habe.
Du tötest irgendwelche ewig dort rumgammelnden anderen Leichen, um aus ihnen in eine reine Würste zu machen. Das fand ich am widerlichsten in dem Spiel.
Ja, aber das ist ein ganz geiler kleiner Hit so gegen die Fleischindustrie. Das Einzige, woraus man Würste machen kann, ist aus den Gedärmen von Zombies. Willst du das wirklich essen?
Die Simpsons haben
ja, aber die geben voll viel Energie.
Die Simpsons haben es auch immer so schön gemacht. Ja, soll ich dir was anderes rumsteaken? Heißes Würstchen, wo du dann siehst, das Würstchen ist gemacht aus Waschbärenkopf, einem Vogelschnabel und ich glaube einem Schnürsenkel oder sowas. Daraus wird dann so ein Würstchen geformt.
Leute, nach dieser lustigen Zuschrift über Spider-Viagra, jetzt...
Schlechtester Superheld ever.
Spider-Man.
Jetzt vielleicht ein ernsteres und auch Thema, das vielleicht etwas mehr in unserem Leben verhaftet ist. Jonas schreibt, hallo Fred, Tobi, Richard, ich bin 15.
Moin.
Meine Mutter, Vater, Opa, Oma waren und sind Altenpfleger und dann komme ich und möchte wohl nicht gemocht werden und will später Filmkritiker werden. Aber was für einen Abschluss brauche ich dafür? Ich möchte nur den Hauptschulabschluss machen, aber reicht das überhaupt? Fragezeichen. Habe schon gegoogelt, eingetragene Marke, aber nichts Hilfreiches gefunden. Hoffe, ihr könnt mir eine Antwort geben. Euch noch einen schönen Tag noch. Liebe Grüße, Jonas.
Okay.
Also ich glaube, was man als Filmkritiker, also erstmal Punkt 1, das ist kein sonderlich empfehlenswerter Beruf, weil das ein sehr, sehr umkämpftes Feld ist. Also da ist schwierig, damit Geld zu verdienen einfach, weil die meisten Rezensionen sind heutzutage online kostenlos verfügbar und dementsprechend wenig verdienst du dafür oder damit. Aber wenn du das trotzdem werden willst, was ich verstehen kann, weil das machen wir ja schließlich auch, ist, was du vor allem brauchst, ist sehr, sehr viel Praxiserfahrung, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Also zu sagen, ein Bild ist schön oder ein Bild ist nicht schön, reicht ja nicht. Du musst ja verstehen, warum dieses Bild schön ist. Und welchen dramaturgischen Wert ein Bild hat, um bewerten zu können, ob das gut gebaut ist oder nicht. Und das ist ja jetzt nur ein Punkt. Ne? Ich rede jetzt nur über ein Bild. Was du im Prinzip machen musst, ob du einen Hauptschulabschluss hast oder einen Doktor in Gott weiß was, spielt prinzipiell keine Rolle. Du musst im Prinzip verstehen, wie Filme funktionieren, um die auseinandernehmen zu können. Und da hilft im Prinzip nur lesen, Filme gucken, lesen, Filme gucken, lesen, Filme gucken.
Sprechen.
Und im Zweifel mal Filme selber drehen. Ja, muss auch nichts Aufwendiges sein. Nimm eine Kamera in die Hand und dreh ganz, ganz einfache Szenen nach.
Aber selber, da will ich kurz widersprechen, Filme selber machen, muss man nicht machen.
Es hilft.
Aber du musst es nicht selber machen können, um es gut kritisieren zu müssen. Es gibt ja auch viele Musikkritiker, die selber kein Instrument spielen können.
Genau, also das wollte ich damit jetzt nicht sagen, da hast du recht. Was ich damit sagen wollte, ist, also gerade wenn du jetzt einen Hauptschulabschluss machst, dann ist das mit dem Studium unwahrscheinlich, dass du da Film studieren kannst. Muss man aber nicht, wenn man versteht, wie das funktioniert. Und da hilft halt eben selber machen. Und ich rede jetzt nicht von veröffentlichen oder so, sondern Handy in die Hand nehmen, ein paar Kumpels mitnehmen und einfach Szenen. Es gibt eine Million Bücher da draußen, die Szenen beinhalten. Ne? Seien es Theaterstücke, keine Ahnung, nimm dir irgendwas von Friedrich Dürrenmatt oder so und dreh die Physiker. Mit dem Handy, ohne Production Value, völlig egal. Weil das Interessante ist ja, kriegst du das hin, eine Geschichte zu erzählen. Und wenn du, also die Geschichte auch sinnvoll zu erzählen. Und wenn du das hinkriegst, ab einem gewissen Punkt, und das erfordert sehr, sehr viel Übung, sehr, sehr viel Erfahrung, dann verstehst du, wie das funktioniert. Und dann ist es halt leichter zu bewerten, ob andere das gut oder schlecht gemacht haben.
Richard, du hast ja am Anfang deiner beruflichen Laufbahn mal als Filmkritiker tatsächlich gearbeitet. Mhm. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Kannst du sagen, für wen, für welches Medium, was da so abging, was du da gemacht hast, wie das alles ablief und so? Kannst du dem Jonas jetzt als jungen, interessierten Berufseinsteiger da ein bisschen was aus deinem Nähkästchen erzählen?
Also Jonas, erstmal deinen Berufswunsch in allen Ehren. Es ist immer schön, wenn Leute sich für die Medien entscheiden, weil ich glaube, der Beruf, so begehrt wie er ist, so abscheuungswürdig ist er auch leider mittlerweile.
Ist so, ist wirklich so. Es gibt viel zu viele von uns.
Ja, es gibt leider wirklich viel zu viele Piranhas im Becken. Aber, ach Gott, ich will dir den Zahn eigentlich nicht ziehen. Ich muss es aber leider, weil dieses Berufsbild, ich mache eine Ausbildung zum Filmkritiker, das tut mir leid,
das gibt's nicht.
Die meisten Kritiker heute, ganz große Anführungszeichen, das sind meistens irgendwelche YouTuber, die ihre Reviews, also ihre Eindrücke von Filmen dann auch wiedergeben und Co. Das halte ich persönlich mittlerweile für das beste Medium, weil ich habe zum Beispiel als Kritiker gearbeitet noch für ein Schreibmedium. Das war schon online, also heute würde man sagen Print.
Wie hieß das?
Celluloid. Das war eine Seite, die hat Kritiken entgegengenommen, die hat dafür ausgezahlt und dann hat die aus den Kritiken, die du geschrieben hast, nochmal was komplett zusammen neu geschustert und hat das dann an Magazine verkauft. Ne? Da habe ich auch Geld pro Wort bekommen. Das hat mir tatsächlich ein sehr gutes Polster angefressen, bis ich dann hier in Hamburg war. Dadurch habe ich sehr viele Presseverführungen sehen dürfen und naja, egal. Jedenfalls, ich habe aus meinem Hobby damals erstmal meinen Beruf gemacht. So richtig eine Ausbildung dafür hatte ich natürlich zu dem Punkt auch nicht. Ich war auf dem Gymnasium zu dem Zeitpunkt, war mitten im Abitur und brauchte halt Geld und habe das gemacht, was ich konnte. Ich habe Filme geguckt und habe halt meine Kritik dazu geschrieben, weil ich wusste, was es braucht. Und zwar gibt's dafür auch natürlich Vorgaben, weil du musst wissen, wie man kritisiert. Du musst Vor- und Nach-, also Positives und Negatives halt abwägen können. Du musst eine Inhaltsangabe machen können zu dem, was dort passiert ist. Naja, und als allerletztes kommt dann deine persönliche Meinung noch dazu, weil natürlich eine Kritik hat immer einen persönlichen Touch auch bei allem, was es so halt mit sich bringt. Aber dass halt irgendwie dich ein Magazin jetzt, also ich sag mal so, die meisten Redakteure, die heute bei Magazinen oder bei Zeitungen arbeiten, die machen Kritiken eigentlich eher nebenbei. Es gibt keinen richtigen Film- oder Theaterkritiker mehr, der nur das macht. Die Zeiten sind leider vorbei. Aber was du machen kannst, ist, wenn du das wirklich machen möchtest, mach erstmal was anderes und bau den YouTube-Channel auf. Oder sowas. Weißt du, versuch das online zu machen, durch einen Blog, durch Tumblr, durch, ja, wie gesagt, YouTube finde ich persönlich sehr gut, film dich dabei und lern frei darüber zu reden, lerne zu sagen erstmal, was hast du in dem Film gesehen, also worum geht's in dem Film, und dann, Tobi hat auch vollkommen recht, wie ist das Ganze umgesetzt worden, wie hat's auf dich gewirkt, und da setzen halt auch die Leute, die sich Kritiken durchlesen und auch ernst nehmen, setzen ein gewisses Grundwissen voraus, und dafür musst du Film verstehen können, und da ist die oberste Prämisse schon mal, ich meine, Tarantino ist nie auf eine Filmhochschule gegangen, er hat immer gesagt, meine Schule waren Filme, der hat sehr, sehr, sehr viele Filme geguckt. Der ist aber auch ein Bücherwurm. Der hat sehr viel zu diesen Filmen gelesen.
Das ist echt elementar wichtig.
Das ist wirklich leider elementar. Also
du musst
kannst
dir da
keine
halt eine Bildung aufbauen.
Ja, du kannst keine Filmkritik schreiben, wenn du nicht weißt, was eine halbnahe und was eine totale ist. Du kannst nicht sagen, wie CinemaScope auf dich gewirkt hat, wenn du überhaupt nicht weißt, was CinemaScope ist oder IMAX oder was auch immer. Du musst gewisse Sachen musst du einfach wissen.
Du musst halt eine gewisse Bildung in dem Fach aufbauen. Richard, warum hast du das dann nicht weitergeführt? Warum hast du dann irgendwann aufgehört?
Weil ich dann studiert habe und keine Zeit mehr hatte.
Okay. Weißt du, der Jonas
und
dann...
Du hast die Seite gewechselt und Film studiert.
Also ja, ja, das war so, das war mein Überbrücker, ja. Aber das war, um mir einen Puffer anzufüttern für Hamburg. Ja. Einfach.
Filmkritiker ist ein sehr, 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 sehr exotischer Beruf. Ein mega exotischer Beruf. Also es gibt nur wenige Leute, die sagen können, dass sie damit ihr Geld verdienen. So.
Wir zum Beispiel auch nicht.
Ja. Filmkritik ist ja auch für uns nur ein Teil von dem, was wir machen. Ja. So, unser Podcast ist ja auch gar kein Filmkritik-Podcast, sondern eher so ein wir geben euch Background-Informationen und analysieren die und diskutieren darüber Podcast. Also Filmkritik ist selbst für uns die Kakis nur ein ganz kleiner Teil unserer Arbeit. Und Film, also Filmkritiker ist erstmal ein Bereich des Journalismus, würde ich sagen. Mhm. So, du schreibst über bestimmte Dinge. Mhm. Also wenn junge Leute oder wenn du, Jonas, sagst, ich möchte in die Richtung gehen, dann gebe ich euch den Tipp, versteift euch mal nicht auf das Filmkritiker-Sein, sondern streckt mal eure Fühler in Richtung Journalismus aus. So, du willst jetzt wahrscheinlich von uns einen Easy Way hören, Jonas, und du willst von uns wahrscheinlich hören, dass wir dir sagen, ja geil, das läuft so und so und so und mach dies, mach A, dann kommt B und dann kommt C. Geht nicht. Also es geht in keinem Medienberuf. Mit so leid es mir tut, mit einem Hauptschul, es ist sehr gut, einen Hauptschulabschluss zu haben, aber mit einem Hauptschulabschluss wirst du den Weg in den Journalismus wahrscheinlich nur sehr schwer schaffen. Da sollte man dann eigentlich tatsächlich schon ein Abitur mitbringen und am besten noch ein Studium in Richtung Medienwissenschaft, Kommunikationswissenschaft. Viele machen nach der Schule, so wie ich, auch erstmal ein Volontariat, so eine Art Ausbildung bei einem Radiosender, bei einem Fernsehsender, bei einer Zeitung oder was auch immer. Und dann im Laufe der Jahre kristallisiert sich hoffentlich ein bisschen raus, was man gut kann, was man gerne macht. Das ist ein langer Weg, aber ich sag mal, mit 15 den Traum zu haben, Filmkritiker zu werden, ist eine geile Sache.
Finde ich ja, auch geil. Finde ich auch, ist super.
Verfolge deinen Traum, mach, was dir Spaß macht. Versteif dich aber nicht zu sehr darauf, denn es gibt keine Filmkritikerausbildung. Mhm. Versuch erstmal allgemein in Richtung Journalismus und Schreiben zu gehen. Und
glaube keinem, der dir sagt, wir geben dir die Ausbildung oder das Studium oder was auch immer. Fall da nicht drauf rein. Wirklich, das sind,
das
sind Bauernfänger. Wenn du irgendwo ein Angebot siehst, wir bilden euch zu Filmkritikern aus für Ausbildungsangebot für in 3 Jahren für 3.000 Euro oder was auch immer. Das ist Bauernfängerei, sagt man so schön. Das ist gelogen. Das gibt es in dieser Branche nicht.
Ja, sei wir clever. Drei sind im Prinzip auf sowas reingefallen.
Ja, ganz genau. Wir drei sind im Prinzip auf sowas reingefallen. Sei clever, melde dich bei einem Magazin, einer lokalen Zeitung erstmal oder was auch immer. Frag darum, ob die dich in irgendeiner Art und Weise unterbringen können. Sag, dass du gerne, du hast den Traum oder den Wunsch, irgendwann mal Filmkritiken zu schreiben. Und dann, selbst wenn es nur ein kleines Blatt ist, selbst wenn es nur irgendwie die Zeitung von deinem Ort irgendwie ist, früher oder später,
ja,
wenn du eine gute Arbeit machst, wenn du dich dort behauptest, dann finden die auch einen Weg, um auf deinen Wunsch einzugehen und zu sagen, okay, es ist ein neuer Film, pass auf, du kriegst eine Presseakkreditierung von uns, jetzt gehst du zu der Pressevorführung, jetzt guckst du dir den an und dann schreibst du was dazu und wenn das gut ist, dann landet das in der Zeitung. Und dann bist du offiziell ein Kritiker, weil um nämlich besser zu werden darin, musst du dir eine Reputation aufbauen oder ein Portfolio. Ich habe für das und das Magazin oder die und die Zeitung schon die und die Kritiken geschrieben. Und damit kannst du irgendwann mal an andere Blätter gehen.
Und das ist auch egal, welche Zeitung, witzigerweise.
Also ja, das reicht auch ganz kleine. An Jonas und an alle jungen Leute, die sagen, ich hab da Bock drauf, in die Medien zu gehen. Erstens, macht euch auf einen steinigen Weg gefasst.
Mhm. Erstens, macht es nicht. Erstens, falls es doch
macht. Also erstens, macht es nicht. Wenn ihr viel Geld verdienen wollt, wenn ihr ein sicheres Leben haben wollt, dann studiert was mit Ingenieurswissenschaften.
IT.
Meine ich ganz ernsthaft. Oder Mathe oder was mit IT. Ohne Scheiß. Wenn ihr sagt, scheiß auf euch, ich will trotzdem in die Medien gehen, dann versucht den höchstmöglichen schulischen Abschluss hinter euch zu bringen, den ihr schafft. Das meine ich ganz ernst, ja. Und dann versucht, ein Praktikum zu bekommen, versucht, den bestmöglichen, höchstmöglichen Schulabschluss zu bekommen, den ihr schafft. Kann man nichts dagegen sagen.
Wir reden nur über die besten Voraussetzungen gerade.
Ja, genau, genau. Ich wollte gerade sagen, weil also nicht alle Leute, die ich kenne, nicht alle, die ich kenne und in dem Bereich arbeiten, haben einen höchstmöglichen Schulabschluss.
Ja, egal.
Du kannst auch Learning by Doing geht eben auch,
aber Leute, man muss einen Fuß in die Tür kriegen. Mein Satz war vollkommen unverfänglich. Das ist war auch keinerlei Kritik an Hauptschülern oder Realschülern. Versuch, den bestmöglichen schulischen Abschluss zu schaffen. Nach dem Ende der Schule versuch mal ein cooles Praktikum zu bekommen. Also ganz wichtig, macht ein Praktikum, um mal zu gucken, wie ist das da im Berufsleben. Der Berufseinstieg in den Medien passiert ganz, ganz häufig, wenn nicht sogar in einer großen Mehrheit, durch Praktika.
Ja.
Ja, es ist leider so, Generation Praktikum, aber in den Medien muss man leider am praktischen Beispiel sehen, was liegt einem nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Probiert euch einfach aus.
Schöne Beispiele an der Situation sind wir alle drei.
Ja.
Richard war Filmkritiker, hat Regie studiert und ist Fotograf geworden.
Ja.
Ich war gar nichts, hab Regie studiert und bin Cutter geworden. Fred, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was du gemacht hast
vorm Radio. Ich habe nach der Schule ein Praktikum beim Radiosender, bei einem Radiosender in Stuttgart gemacht.
Also du hast gar keine Ausbildung oder so davor gemacht, sondern
ich habe bei diesem Radiosender habe ich dann ein sogenanntes Volontariat gemacht. Das ist halt so eine Art Ausbildung im Medienbereich, nur ohne halt offiziellen Berufsschulabschluss. Und danach dann noch das Studium draufgesetzt. Genau, ja. Und wir drei haben an der privaten Hochschule studiert. Also wir sind im Prinzip auf so eine, in Anführungszeichen, Bauernfängerei reingefallen, in großen Anführungszeichen. Ja. Guck mal.
Es war gut, aber viel zu teuer.
Der Beruf Regisseur zum Beispiel.
Tobi und ich zahlen unseren Kredit, den wir fürs Studium aufgenommen haben, immer noch ab.
Tobi und Richard, ihr habt euch ja dazu entschieden, Regie zu studieren. Regisseur ist auch ein Beruf, den kann dir keiner richtig beibringen. Ja. Das ist ein sehr exotischer Beruf, in den man reinwächst. Und von den ganzen Leuten, die in euren Jahrgängen Regie studiert haben, von denen... Es sind nur ganz wenige Leute wirklich hauptberufliche Regisseure geworden. Aber so ist es halt im Medienbereich. Die einen machen dies, die einen machen was anderes. Der Weg führt einen dann wo ganz anders hin. Wir haben durch unser Studium, das wir oft kritisieren, das uns aber auch viele geile Kontakte gebracht hat, das uns drei zusammengeführt hat, uns zu diesem abgefahrenen Medienkonglomerat, zu diesem weltumspannenden Konzern Kack- und Sachgeschichten geführt hat. Also du weißt nie, was die Zukunft dir bringt. Habt eure Träume, habt eure Wünsche, aber schränkt euch nicht zu sehr ein. Schaut auch einfach mal, wo das Schiff euch hinführt in Valheim.
Jonas, pass auf, folgendes Angebot. Schreib doch mal eine Kritik zu deinem Lieblingsfilm und schick mir die mal per Mail. Richard@kackundsach und ich schreib dir dann mal, ob die gut oder schlecht war und gib dir ein bisschen Hilfestellung. Weil dann hast du vielleicht eine Probe, die du dann
schönes
vielleicht
Angebot.
Auch mal, weil ja, das ist dann schön. Hast du eine Probe, die du. Ja, Tobi und ich machen das für dich. Schick das nämlich richard@kackundsach.de an meine E-Mail-Adresse. Und dann gucken wir da mal drüber und dann hast du vielleicht auch was, womit du sagen kannst, damit stelle ich mich jetzt mal bei der ortsinternen Zeitung halt irgendwie vor.
Also oder auch so. Online-Zeitung. Ne?
Online-Zeitung, whatever, scheißegal. Ja. Aber guck mal deinen Lieblingsfilm, schick uns mal eine Kritik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt drauf. Ja. Wirklich.
Gut, der Alex schreibt uns. Hallo liebe Kackis, erstmal vorneweg. Vielen Dank für die vielen schönen Stunden, die ihr im Bierschweiß eures Angesichts für uns produziert.
Yeah. Wie dumm. Geil. Finde ich super. Bierschweiß. Und Scheiß.
Finde ich dumm. Geil.
Alex schreibt, ich hätte ein paar Gedanken zu eurer Leben des Brian-Folge. Insbesondere dem Punkt der Aktualität. Fremd meinte ja in der Folge, Tobi würde da vielleicht etwas viel hineininterpretieren und dass der Film nicht allzu aktuell ist. Ich würde da auf Tobis Seite, wäre ich da, und würde ihn als sogar noch aktueller einschätzen.
Oh mein Gott, er ist zukunftsweisend.
Meiner Meinung nach ist eines der Hauptthemen des Films Dogmen.
Ja. Definitiv.
Zwar hat Fred natürlich recht, dass die Pythons bei dem Film nicht an einen xenophoben türkischstämmigen Koch, der seine Expertise für vegane Kochrezepte auch eine Expertise in Sachen Staatsgründung und Weltpolitik hinzufügt, gedacht haben. Scheiße, ja. Diese Figur wäre selbst den Pythons zu absurd gewesen. Aber die Mechanismen sind die gleichen damals wie heute. Der Film zeigt gut, wie dumm und gefährlich Dogmen, also die Ansicht der Unumstößlichkeit der eigenen Lehre, sind. Aufgrund von religiösen Dogmen werden immer noch die ekelhaftesten Dinge getan und Menschen radikalisieren sich, siehe beim IS oder eben die Dogmen der Verschwörungsgläubigen jeglicher Couleur. Daher würde ich meinen, dass es auf diesem Feld hochaktuell ist. Aber auch die politischen Debatten bzw. die Debattenkultur ist für heute noch anwendbar. Der Film nimmt ja insbesondere die Linken und ihre Politkultur aufs Korn. Und dass diese sich selber darüber streiten, welcher Weg der beste ist, als zusammen etwas zu ändern.
Ja, das war die Abstimmung über die Zustimmung.
Genau, das gibt es heute auch noch zur Genüge. Ja. Ich habe eine Diskussion für ein Posting einer politischen Gruppe zum Thema Gleichberechtigung an der Uni miterlebt, bei der sich verschiedene Lager über 45 Minuten verbal bekriegt haben, ob jetzt Studentinnen, Student-Sternchen-Innen, Student-X, Studentinnen oder Studenten oder Studierende, die am wenigsten diskriminierende Formulierung für ihr Posting wäre.
Ja.
Und die Gruppe dann wütend auseinanderging, weil man sich nicht einigen konnte und jede Einzelgruppe dann einen extra Beitrag erstellen wollte.
Alter.
Das ist die VVJ. Ja. Die Volksfront von Judäa in a nutshell. Gleiches können wir bei Rassismusdebatten etc. sehen. Man bekriegt sich gegenseitig, weil die einen meinen, es weißer, weil die einen meinen, ein Weißer mit Dreadlocks ist schon ein Rassist wegen der Aneignung fremder Kulturen.
Wow, und echt?
Ja, ja, das, das kenne ich noch nicht. Your hairstyle is my culture. Ist ein Hashtag.
Und die anderen meinen, nö, und verspielt so zusammen eine Verbesserung zu erreichen. Auch die von euch besprochene Szene der VVJ, in der Loretta erstmals ihren Wunsch äußert, als Frau wahrgenommen zu werden, kann als Kritik auf dogmatische Linke gesehen werden. Der Kampf für Gleichberechtigung wird so weit getrieben, dass Realismus keine Rolle mehr spielt, da für Lorettas Recht, ein Kind zu gebären, gekämpft wird, obwohl dies biologisch nicht möglich ist, wenn man nicht gerade Arnold Schwarzenegger oder Danny DeVito ist. Heute sehen wir Ähnliches auf gleichem Themengebiet, wenn Dogmatiker fordern, dass Transfrauen beispielsweise bei Sportwettkämpfen bei Frauen teilnehmen dürfen.
Das Thema hatten Tobi und ich auch neulich.
Auch hier wird die Gleichberechtigung ad absurdum geführt, wenn Menschen mit XY-Chromosomen bei Boxwettkämpfen auf Menschen mit XX-Chromosomen einschlagen dürfen, um ein Extrembeispiel zu nennen. Dogmen, Radikalisierung durch Dogmen und die Gruppendynamiken sind damals wie heute die gleichen. Und das persifliert der Film auf eine Weise wie sonst keiner, neben dem ganzen Slapstick-Humor. Das wären nur meine 2-3 Gedanken als Ergänzung dazu gewesen. Macht weiter wie bisher. Ihr versüßt mir jeden Sonntag. Liebe Grüße, Alex.
Ja, gerade diese Gender-Thematik, und ich rede jetzt nicht von der Schreibweise, dass sich da Leute 45 Minuten drüber streiten. Sorry, ich sehe die Sinnhaftigkeit in der Theorie dahinter, aber nicht in der Praxis.
Ey, das hatten wir in der Uni auch. Da gab es auch die Diskussion, ob wir Studierende jetzt als Studenten oder Studentinnen bezeichnen. Am Ende wurde sich dann auf Studierende geeinigt. So, ja, okay, geschenkt, ne?
Aber ist der feigere Weg.
Aber ja, voll. Aber auf der anderen Seite gibt's halt jetzt auch wieder die Forderung, dass zum Beispiel bei was auch wieder so total krass, wir haben ein Stellenportal an der Uni, ne? Wo natürlich ganz kurz Jobs ausgeschrieben werden.
Ganz kurze Erklärung, Richard arbeitet als Fotograf an der Uni Hamburg.
Genau. Und da gab's genau die gleichen, die gleichen Sachen. Und ich arbeite halt auch in der Presseabteilung, die sind natürlich darauf bedacht, dass die natürlich niemanden vor den Karren pissen dann an der Stelle. Und die letzte, das hat diese Konferenz hat Tobi auch so zum Teil mitbekommen, gab es eine Telefonkonferenz darüber, dass bei unserem Stellenportal wurde eine Grafik erstellt, weil wir natürlich auch barrierefrei und sehr familienfreundlich sind. Und da wurde eine Grafik erstellt mit so 3 Ampelmännchen, würde ich es mal nennen, in Blau einfach. Und da wurde darüber Piktografie erstellt mit 3 Piktogramm. Mit 3 Figuren, wo darüber dann diskutiert wurde, sollen wir die 3 genderneutral halten oder sollen wir die eindeutig als Männlein, Weiblein und Kind halt kennzeichnen? Ja, aber dann promoten wir die klassische Ehe, das heißt, wir grenzen Schwule aus, bla bla bla. Das war eine ewig lange Diskussion, wo ich irgendwann aus dem Call rausgegangen bin und gesagt habe, sorry, nicht. Also nicht, weil es mich nicht interessiert, aber ich gesagt, ist überhaupt nicht mein Part, ich habe gerade andere Arbeit zu erledigen.
Ja, und da will ich da eingreifen auf die Kritik. Alex, Ich verstehe das unfassbare Nervpotenzial solcher Geschichten. Ich halte das auch für total überflüssig, so viel Zeit dafür zu verschwenden, wenn es eigentlich um was anderes geht. Aber dennoch ist das in gewissen Teilen eine Fight worth fighting. So, ne? Man kann jetzt, also du musst dir schon Gedanken machen, wie du nach außen trittst. Ob das jetzt ein Doppelpunkt oder ein Sternchen oder ein Großbuchstabe ist, sorry, das interessiert wirklich keine Sau. Das ist irrelevant. Wichtig ist, dass du es überhaupt
einbaust. Das meint er, ja.
Genau. Hm. Ne, also, ich will das nur mal verdeutlichen, was ich damit meine. Ne? Also, man sollte das auf gar keinen Fall ignorieren, aber wie jetzt die exakte Form ist, weil die alle die gleiche Info transportieren, spielt erstmal keine Rolle. Glaube ich, aus der Diskussion verstanden zu haben. Also so, was da draußen so rumkreucht und fleucht.
Komm mal zum Punkt.
Achso, ja, okay, nee, ich höre jetzt einfach auf. Weil ich wäre jetzt von Hühnerhaut gekommen. Ich wollte dieses Ding gerade komplett einmal durchkommentieren.
Ja, ich finde aber auch, er hat an der gewissen Stelle, wie gesagt, dieses Gespräch hatten Tobi, Fred und ich auch schon mal bei einem Mittagessen, weil ich auch von diesem Fall gelesen habe, dass es halt zum Beispiel bei diesen unsäglichen, und ich finde das auch auf männlicher Seite ganz, ganz furchtbar, diese UFC-Kämpfe, Mhm. Ne, diese Ultimate Fighting Kämpfe, wo sich die Leute da wirklich gegenseitig
Gladiatorenkämpfe
richtig auf die Fresse petten in so einem verkackten Käfig und dann so Conor McGregor und solche Leute dann tierisch gefeiert werden, wo ich mir denke, so, ey, ganz ehrlich, Boxen hat ja irgendwo noch einen Stil, das ist irgendwie einfach nur noch bescheuert, aber wie gesagt, ich stecke da auch nicht drin, ich pisse da wahrscheinlich auch gerade einige Leute an, ist mir egal. Aber wenn zu diesen Wettkämpfen dann halt auch einfach irgendwie, gerade in Amerika ist das gerade sehr, sehr krass, Trans-Frauen zugelassen werden, also Männer, die sich als Frauen identifizieren und du am Ende eigentlich nur noch Typen da hast, die sehr, sehr muskulös und sehr, sehr kräftig gebaut sind, Typen da hast, die sich aber als Frauen identifizieren und einfach nur noch Leuten die Fresse polieren oder Frauen, also Typen, die, also genetische krass. Typen, die eigentlich nur noch Frauen auf die Fresse petten und dafür auch noch belohnt werden, muss ich auch sagen, sendet das irgendwie falsche Signale. Dann, meine Lösung dafür ist immer, macht eine Transgender-Liga. Ich weiß, keiner will eine Extrawurst halt irgendwie haben, sondern sie wollen Gleichberechtigung, aber so kommen wir irgendwie auch nicht auf einen Zweig, weil es gab wirklich Fälle in den USA, wo 3 weiblichen UFC-Teilnehmerinnen aktiv von einem Mann, der sich als Frau identifiziert, der Schädel gebrochen wurde. Und da muss ich sagen, wird's irgendwann echt absurd. So. South Park hat das auch schon auf die Schippe genommen, indem sie halt bei einem Strong Woman Contest halt einen ehemaligen Wrestler haben auftreten lassen, der natürlich alle Frauen dort vollkommen rasiert und fertig gemacht hat, weil er sich als Frau identifiziert hat. So, das haben wir bei einigen Wettkämpfen jetzt schon, dass Männer wirklich bei Frauenwettkämpfen teilnehmen, weil sie in ihrer Kategorie bei den Männern halt nicht gepunktet haben. Was in dem Fall Betrug ist einfach auch.
Also vielen Dank, Alex, für diese toll formulierte Mail, die es wirklich auf den Punkt bringt, die wie aktuell die Themen bei Das Leben des Brian mit rund um die VVJ sind. Bei den Kack- und Sachgeschichten, da reden wir ja schon sehr häufig so und bashen häufig gegen die Rechten und speziell so über die Nazis und die deutsche Geschichte, da reden wir ja schon sehr kritisch und sehr häufig darüber. Wir äußern uns natürlich aber auch kritisch gegenüber der extremen Linken.
Ja, kritisch gegenüber allem Extrem. Also ja, sowohl genau. Extrem links als auch extrem ganz rechts genau. Bin ich persönlich und absolut kein Freund von.
Und ey, so ein Riesenproblem, extreme politische Gesinnungen, die ins rechte Spektrum gehen, auch sind. Extremer linker Aktivismus ist auch ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft. So, mittlerweile ist ja schon die Rede von der Cancel Culture, dass man sich nicht mehr traut, irgendwelche Dinge zu launchen, weil irgendwo jemand wegen einem abstrusen Grund was dagegen haben könnte. Ich bin ganz ehrlich zu euch, das habe ich jetzt noch nie öffentlich verlautbaren lassen. Das spreche ich wirklich aus meinem Innersten raus. Und es ist auch traurig, was ich jetzt sage. Das ganze Thema rund um Gender, die ganze Gender-Debatte, ist etwas, zu dem ich mich öffentlich nicht hinreißen lasse, irgendein Urteil abzugeben. Oder ich habe sogar schon Angst, darüber zu sprechen. Ich akzeptiere jeden in jeder verfickten Identifikation, die er hat. Also wenn jemand sagt, ich fühle mich als dies und das, akzeptiere ich vollkommen. Also das muss eine freie Gesellschaft aushalten, dass jemand sagt, ich fühle mich als dies und jenes. Aber diese Debatte um die ganze Gendernummer ist im Netz so aufgeblasen und von so vielen ins Extreme gehenden einzelnen Meinungen belastet und von so vielen Leuten, die da dogmatisch, wie Alex es sagen würde, rangehen, die ist so kompliziert geworden und du kannst nur in Fettnäpfchen treten. Und damit tut man den Leuten, die sich außerhalb des binären Geschlechtsspektrums identifizieren, auch keinen Gefallen. So, das Thema ist so kompliziert und Leute haben, so wie ich, schon Angst vor dem Thema, dass es am Ende dann hinten runterfällt.
Ja, das ist übrigens das, worum ich euch gerade gedankt habe, dass ihr mir unterbrochen habt, weil ich wollte das jetzt komplett ausführen.
Ja.
Aber im Prinzip, um genau auf das rauszukommen, Alter, ich kann mir
dazu kein Urteil machen, weil ich keine Antwort kenne. Es ist so weit gekommen, das ist keine Kritik jetzt an den, das ist keine pauschale Kritik an Leuten, die sich für Gender-Rechte und so, wie nennt man das, einsetzen.
Nein, absolut. Ey, warte mal ganz kurz, um das mal kurz vom Tisch zu nehmen. So. Mal ganz wirklich auch, als wir drei gesprochen, wir haben absolut kein Problem damit, wie auch immer, ihr könnt euch meinetwegen als Bauholz identifizieren oder als Apache-Helikopter, ist mir scheißegal. Weil in meiner oder in unserer Ansicht finden wir euch alle gleich scheiße. So.
Geil, gleich geil. Nein, das ist eine Kritik an denen, ich sag mal, extremen linken Aktivisten im Netz da draußen. Es ist mittlerweile so, dass jemand wie ich, der wirklich eine Medienkompetenz hat, der in der Öffentlichkeit steht mit einem Podcast wie hier, der viele Jahre Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit hat, dass ich Angst habe, mich öffentlich zum Thema Gender-Debatte zu äußern. Ja. Weil man immer nur allen auf die Füße tritt. Und das kann es auch nicht sein.
Ja. Egal, was du sagst, ist sowieso falsch.
Da muss einfach ein bisschen mehr Entspannung reinkommen. Und ein Weißer, der sich Dreadlocks machen lässt, ist natürlich kein Rassist. Was wollt ihr von mir, Spastis?
Ja, sehe ich auch.
Also wirklich, man kann die Sachen auch mal echt überinterpretieren.
Mhm. Ja.
Ja. Kinders.
Natürlich auch so.
Ja.
Komm, wie gesagt. Aber besser, lasst uns da besser nicht drüber
sprechen. Ey, wie gesagt, für mich seid ihr alle gleich scheiße. Cis-Männer, also ja. Ich find's da so krass, dass auch mittlerweile sogar dagegen, das musst du dir mal geben, es wird dagegen reagiert, weil in den, wie gesagt, gerade in den Staaten, da ist es sowieso sehr, sehr krass irgendwie, jedenfalls von dem, was hier rüberschwappt, weil ich glaube persönlich auch, und wir erfahren das ja auch als Podcast hier, das ist immer meistens die laute Minderheit, dass jetzt, weil, also das, was wir sind, nämlich heterosexuell, die einfach auf Frauen stehen, wir sind ja Cis-Männer.
Genau, wir heterosexuelle Cis-Männer.
Also wir sind heterosexuelle, weil
alter weiß, Mann geboren.
Genau, also wir drei genau. Kackis sind ja im Prinzip das Schlimmste, was es gibt. Drei weiße, bärtige, biertrinkende Cis-Männer.
Ja. Heterosexuelle
Cis-Männer. Heterosexuelle Cis-Männer, genau. Und
was bedeutet eigentlich dieses Präfix Cis?
Als Mann geboren.
Als Mann geboren.
Und sich auch als Mann fühlend.
Genau.
Genau. Und dass das ausgelegt wird von einigen Extremdenkenden wirklich, wenn jetzt jemand, der sich als der transsexuell ist und zu mir kommt und sagt, er findet mich halt toll und dass ich jetzt halt sagen würde, sorry, ich stehe nicht auf Transen, dass das mir als transphobisch ausgelegt werden könnte.
Weil du das Wort Transen vielleicht benutzt?
Du weißt, was
ja, aber ich steck
in diesem Duktus nicht drin. Man möge mir das bitte nachsehen.
Ja, meinst
in
ja nicht
in dem, negativ. Aber dass mir das als transphob ausgelegt wird, wenn ich halt sag, sorry, auch wenn du mal ein Mann warst und jetzt eine Frau, ist nicht mein Typ halt einfach.
Ja.
Dass mir das als,
das ist ja
als, was, als, diskriminier, als fast schon was Diskriminierendes ausgelegt wird. Dass darauf reagiert wird von Leuten, und das finde ich noch viel heftiger, dass es jetzt sogar was Neues gibt, und zwar das Super Straight. Also sie sind so hetero, dass sie nur auf das andere Geschlecht stehen. Super straight, genau wie super gay oder sowas, die wirklich nur auf Männer stehen oder auf Frauen, die auch wirklich Frauen sind oder wirklich Männer sind.
Nee, ne? Weißt du, das ist auch so.
Und das, da muss ich halt wirklich sagen, sorry, jetzt wird's langsam richtig absurd.
Nee, vor allem, also ich kann ja verstehen, dass das irgendwie so klassifiziert von Leuten, die sich den ganzen Tag mit nichts auseinandersetzen, nichts anderem auseinandersetzen als dem Thema. Da kann ich also Schubladen aufmachen ist leichter als Schubladen wieder zumachen. So,
ja,
ne?
Klar. Kind das einfacher zu schlagen, als es zu erziehen.
Das ist ein anderes Thema. Und auch eine andere Metapher. Aber was ich meine ist, ganz ehrlich, also bei dieser Superstraight-Nummer, ne, ich habe mir das auch durchgelesen und ich saß dann davor und ich saß dann irgendwann da so, okay, jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich bin.
Ja, Dido.
Also weiß ich wirklich
nicht. Ja, weißt du, ich möchte mich doch dazu hinreißen, was zu der Gender-Debatte jetzt zu sagen. Und zwar, es gibt ja so Leute, die dann so Riesentabellen erstellen mit 30 Geschlechtern und 50 verschiedenen Spezifikationen und Modifikationen von sexueller Anziehung. Und das sei den Leuten auch gegönnt, das ist ja eine Form von Nerdtum. Das ist so, wie wir jetzt eine Tabelle machen würden, welches Raumschiff der Star Destroyer ficken kann und welche nicht. Mhm. Das meine ich wirklich nicht negativ oder lächerlich. Das ist eine Form von Nerdtum, das sei euch gegönnt, dass ihr das machen könnt, dass ihr diese Tabellen erstellen könnt und dass ihr 1000 Namen für 1000 Geschlecht,
da gerätst du schon in die Kritik, weil du nimmst es ja nicht ernst.
Nein, das sei euch wirklich gegönnt. Ich respektiere jede Form von Nerdtum. Ja. Aber nur, weil ich das nicht kenne oder nur, weil ich sage, also macht mal, aber ist mir jetzt auch egal, bin ich nicht Satan. So, ich respektiere, was ihr macht und was ihr denkt, ihr seid es. Aber ich muss
oder
mir jetzt auch nicht...
Seid.
Aber wenn ich jetzt... Siehste, ich rotiere schon wieder. Fickt euch.
Ja, nein, das meine ich
sage jetzt nur noch eine Sache zu euch.
Du kannst es nur seid falsch sagen, egal was ihr macht. Weil, Wortwahl wirkt der halt ausgelegt.
Ich sag nur noch eine Sache zu euch. Negativ. Seid so tolerant und seid so gechillt, dass diese ganze Gender-Debatte scheißegal ist.
Ja.
Das ist das Endziel.
Das ist halt wirklich das Endziel.
Das ist das Ziel, seid alle so entspannt und tolerant, dass die Gender-Debatte überflüssig wird.
Genau.
Ja,
und ob StudentInnen jetzt mit Sternchen geschrieben wird oder mit Bindestrich ist oder zusammen, das geht mir so am Arsch vorbei. Macht es, wie ihr wollt.
Ja. Hauptsache ihr trennt. Ja. So sehe ich das. Hauptsache ihr macht das deutlich so, ne?
Wir gendern hier im Podcast auch ja tatsächlich überhaupt nicht. Wir wurden tatsächlich abgefahrenerweise noch nie dafür kritisiert.
Doch, ich habe mal auf den Sack gekriegt, weil ich das eine Folge lang mal zu viel gemacht habe.
Weißt du was? Ich habe auch nichts dagegen, in Zukunft nur noch die weibliche Form zu benutzen. Jahrtausende Jahre des männlichen Chauvinismus, sei es den Frauen gegönnt, dass wir nur noch die weibliche Form benutzen, ist auch cool. Kann ich auch mitleben. Ist okay.
Ja, sehe ich auch so.
Ich habe einen schönen Satz gelesen und den, wenn ich sehr ich akzeptiere euch, dann akzeptiert mich darin, dass es mir egal ist. Danke.
Ja. Solange das nicht in Ignoranz ausschlägt.
Nee, ne? deswegen ja. Aber mir ist es ehrlich gesagt, mir ist es leider wirklich egal.
Leute, zum Schluss dieser Shitmenge. Jetzt haben wir sehr ernste Themen gehabt und mussten die Illusionen junger Leute zerstören, mussten uns ins Labyrinth der Gender-Debatte kurz reinwagen. Unser Hörer Steffen, der uns auch das Paderborner Bier hier gespendet hat, hat jedem von uns dreien ein personalisiertes Gedicht geschrieben.
Wir haben ich habe Jonas nicht vergessen. Jonas, ich warte wirklich auf deine Mail.
Ja. Und wir lesen jetzt reihum die personalisierten Gedichte über uns selbst vor, vom Steffen. Tobi, wenn du möchtest, leg mal los.
Wo einst Odin ward geboren, ein Tobi hinter Fleischers Toren. Zum Musterschüler auserkoren, das stimmt nicht ganz, ab aufs Internat geschickt, von der Schule fliegt, wer fickt, in Holland Vollsuff, zurück im Kriechen, danach studierte er die Griechen. Und so kam es, dass ihn keiner toppt, wen ihm man fragt, wen Zeus gepoppt. Die Monologe lieben wir doch danke Tobi mit dem Dehnungs-E. Das ist sehr schön, Steffen. Vielen Dank.
Du bist von der Schule geflogen, weil du gefickt hast?
Nein. Bei uns wurde, habe ich doch mal erzählt, also dass Leute, die gefickt haben, von der Schule geflogen sind. Und das sogar aus sinnvollen Gründen, weil wenn daraus ein Kind entsteht, ist die Schule dazu verpflichtet, sich um dieses Kind finanziell zu kümmern. Ah, ja. Weil die ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt
Aufsichtspflicht?
Haben. Aufsitzpflicht. Aufsichtspflicht.
Im Tagesinternat, im katholischen.
Mensch. Also da speziell im Internat.
Ja. Richard.
In Schwedt die Stoppschilder noch zittern, von adligen Ahnen, vielleicht gar Rittern. Das klingt doch stark nach dem Herrn Hansen, legendär, so wie Autumblas Pansen. Bleib wie du bist, red auch mal Mist, denn deine Sprüche, wahre Kunst, ich glaube glatt mein Frosch vor Grunst. Da sind wir gleich beim Themenpunkt, Comicwissen gibt der Richard kund. Und dabei kommt ihm niemand zuvor, Richard mein Bester, Excelsior.
Excelsior!
Sehr schön, sehr schön.
Geil.
Sehr schön.
Steffen, danke dir, beste Grüße, Steffen.
Ich hatte das Hand am Glas, ich konnte nicht klatschen, ich hol das nach.
Steffen hat auch mir ein Gedicht geschrieben. Ganz egal, ob Hamburg oder Süden, ein Moderator wird sie alle rügen. Tobi, komm mal auf den Punkt. Richard, halt mal deinen Mund. Keiner bändigt böse Zungen wie das baden-württembergische Jungen. Doch auch den ruhigsten Schwaben haut's mal um und cholerisch schreit er rum. Aus tiefster Inbrunst gar am Schreien ein, ihr verdammten Arschlöcher, wirft er ein. Doch genauso soll es sein, auf dass ein Grey ihn niemals fisten werde. Live long and prosper, Fred Hilke vom Planeten Erde.
Das finde ich gut. Das wäre doch eigentlich mal was für dein nächstes Tattoo.
Das ist geil.
So ein Namensschild auf die Brust, so Fred Hilke vom Planeten Erde.
Das ist gut. Auf dass ein Grey ihn niemals fisten werde, live long and prosper, Fred vom Planeten Erde. Das ist wunderbar.
Ja, das finde ich super.
Schön. Ja, vielen Dank, Steffen. Das
fällt ein bisschen aus dem Versmaß.
Und unsere Gedichtsrunde endet damit auch nicht. Obi schreibt, moin ihr drei Nasen, ich habe lange kein Gedicht mehr beim Hörerfeedback gehört, da habe ich gedacht, ich unterstütze euch gleich mal bei eurem 18,5K-Ziel bei Steady mit einem kleinen gereimten Aufruf, vielleicht findet ihr ja Platz, ihn on air zu nehmen. Liebe Grüße und macht weiter, ich warte noch immer sehnsüchtig auf Austin Powers.
Oh baby,
oh behave,
yeah.
Schicke Bär.
Oh ja, das war salzig.
Ich liebe Gold!
Ich liebe Gold so sehr, dass meine Kinder den Haaren haben vergolden lassen. Austin Powers Faser.
Kennt ihr das, wenn man durch einen Häuseraufgang läuft und jeder kocht was anderes? Das plus Enddarm.
Oh, war
das?
Ja, Mann. Der fiese Fettsack.
Dieser Kaffee schmeckt voll nach Scheiße. Das ist Scheiße, Austin.
Oh, stinkt wie.
Ah, schmeckt ein wenig nussig.
Stinkt wie ein verwesender Tierkadaver. Da kommt ja eine Made ins Würgen.
Das ist nicht meine Penispumpe, Baby.
Und Austin hier Powers, dieses Buch. Ich und die Penispumpe von Austin Powers.
Die schwedische Penisvergrößerungspumpe.
Ja, genau. Ja.
Also, okay. Das Gedicht von Obi. Das ist auch etwas länger. Wir schreiben das Jahr 2016. Fred ist besoffen und kann nicht mehr stehen. Beim Blick in die Schüssel, er kippt nach vorn ab. Da küsst ihn die Muse und er denkt sich knapp. Mein Geschwafel ist doch eigentlich ganz klug. Vielleicht sind Selbstgespräche dafür nicht genug. Man müsste was machen, was andere hören. Und damit das Kritiker-Image zerstören.
Geil,
wir ja. haben keine Rollkragen und sind unter 50. Dafür selten nüchtern und auch nie vernünftig. Nachdem er gekotzt hat und sich kurz umschaut, erblickt er die Schüssel und denkt sich nun laut, Heureka! Das ist es, ich habe einen Plan. Wir machen einen Filmpodcast, ganz profan. Doch wie sollen wir es nennen, das ganze Gerede? Vielleicht die profane Kritikerfehde? Nee, das klingt zu seriös und nicht nach uns Kunden. Wir brauchen was, was man sich anhört für Stunden. Die Idee zum Titel gibt ihm der Raum, in dem er nun liegt mit seinem Wunschtraum. Beim Thema Film und Nerdtum sind wir doch vom Fach. Wir nennen das Ding einfach Kack und Sach. Seither kennt jeder ja. die drei, wie sie sind. Von außen bärtig, von innen doch Kind. Sie trinken ihre Gerstenschale, während sie schwafeln und lassen eine Pizza Urknall auf Tafeln. Egal ob SpongeBob, Voldemort oder Bart Simpson, hier kann man sich super Nerdwissen impfen. Impfen, Simpson impfen.
Oh, ein bisschen unrein.
Impfen. Dazu viel Rülpser und reichlich Gekicher. Nicht nur die drei, auch die Fans sind sich sicher. Das Kack- und Sach-Imperium ist schon gestartet und das 18,5K-Ziel es wartet. Die drei als Podcaster im richtigen Job. Die Crowd ist sich einig, das wäre doch top. Drum werdet jetzt Premium, wir wollen nicht mehr warten. Und schon kann der Weg zur Weltherrschaft starten. Liebe Grüße aus dem Harz, Obi.
Geil. Geil.
Obi.
Richtig gut.
Obi mag der Tobi.
Ay, caramba.
Macht das Sinn? Ja.
Eigentlich war die Entstehungsgeschichte ein bisschen anders. Denn der Fred ward arbeitslos und saß auf seinem Sofa. Die Hand in der Hose und sage, ich mache einen Podcast mit ganz viel Getoast.
Und dann lade ich mir mal ein paar Jungs ein mit viel Soße. Mensch, Kinders, ey. Ja, worauf hier der Obi auch anspielt, das 18,5K-Goal. Also für alle, die unsere letzte Hose runterfolge, das Format, in dem wir über uns als Unternehmen sprechen. Wir hatten ja mal gesagt vor Jahren, dass wir, wenn wir bei Steady, beim Crowdfunding-Dienst, die 10.000 im Monat knacken, dass wir dann Vollzeit-Podcaster werden. Wir haben uns ja schon dafür gerechtfertigt, ausgiebig, dass das jetzt noch nicht klappt.
Weil wir Idioten waren, als wir das ausgerechnet haben.
Ganz ehrlich, aber wir sagen es mal so, seit wir die 10K haben, wir haben alles in die Wege geleitet. Also wir sitzen auf heißen Kohlen, mehr bei der nächsten Hose-Runter-Folge. Wir haben alles in die Wege geleitet. Wir sind wirklich gerade dabei, uns selbstständig zu machen, komplett.
Es wird vermutlich in den nächsten 2 bis spätestens 3 Monaten noch eine Hose-Runter-Folge geben, in der wir euch dann mehr verraten und ankündigen können. Das Kack- und Sach-Medien-Imperium ist auf der Startrampe. Also wir sitzen nicht mehr im Control Room, sondern wir sitzen wirklich schon auf Beton am Cape Canaveral und warten auf den Countdown. Aber dazu mehr.
Wir brauchen noch Sprit.
Aber dazu mehr in einer neuen Hose-Runter-Folge, die hoffentlich bald kommt.
Vom Sumpf in die Ebene.
Da will ich nicht hin, Alter.
Ja, Leute, und wenn
Kobolde ihr sind so stark, Alter.
Und wenn ihr uns drei Kobolde dabei unterstützen wollt, den Saruman zu machen, also das Ganze zu industrialisieren. Also wenn
genau, wir brauchen kein Netzwerk, wir sind das Netzwerk.
Wir sind das Netzwerk.
Wem dienst du? Kack und Sach.
Also wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, uns Starthilfe zu geben, dass der Scheiß hier größer und besser wird und dass wir noch mehr und noch qualifiziertere Inhalte bieten, dann...
Und Fred endlich mal einen Grammatikkurs machen kann.
Ey, Alter.
Und Richard auf die Benimmschule geht.
Was hat... Ich gehe nie auf die Benimmschule, ich reiß die ein, ey.
Also, dann unterstützt uns doch. Dann unterstützt uns bitte. Über unsere Website kackundsach.de kommt ihr auf unsere Steady-Seite. Steady ist ein Crowdfunding-Dienst und das funktioniert so. Unsere Hörer geben uns monatlich auf freiwilliger Basis natürlich einen kleinen Geldbetrag. Das geht bei 3 € im Monat los. Da kriegt ihr alle Basic-Sachen und unseren Premium-Kanal, wo ihr Zusatzinhalte hören könnt. Mit 5 € momentan kriegt ihr den Premium-Kanal und könnt noch bei regelmäßigen Themenvotings mitmachen. Ab 10 € kriegt ihr die ganzen Sachen und bekommt immer ein Preview, in dem wir euch verraten, was in den nächsten 2 Wochen kommt. Und es gibt sogar einen ultra brutalen Supporter-Kategorie-Dings mit 30 € im Monat, wo ihr dann noch eine persönliche Sprachnachricht von uns kriegt und Autogrammkarte und Sticker und so ein Scheiß. Selbst wenn ihr nur den einfachen 3 € oder 5 € Unterstützer-Button klickt, tut das. Leute, das hilft uns. Das hilft uns weiter. Da kriegt ihr dann einen Link, den ihr in eure Podcast-App einpflegt und mit dem ihr unseren Premium-Kanal hören könnt. Das geht leider noch nicht mit Spotify, weil die externe Dienste ausschließen. Aber mit allen anderen Podcast-Apps, auch mit der Apple Podcast-Apps, App geht das. Da gibt's dann auch online ein einfaches Erklärvideo von mir. Und in Schriftform haben wir das in wenigen Punkten auch erklärt, wie das alles funktioniert. Geht, wie gesagt, mal auf kackundsach.de. Und dann auf den Reiter Premium. Und im Premium-Kanal haben wir jetzt auch die letzten Tage wieder geiles Zeug released. Zum Beispiel ein ganz neues Format von uns namens Spoiler-Bräuler, in dem wir kurz und knackig über aktuelle Releases sprechen. Da haben sich Tobi und Richard den Justice League Snyder Cut vorgenommen. So, der, es ist ja vor ein paar Tagen tatsächlich vom Film Justice League ein Recut, der fast 4 Stunden ging, released worden. Und über den Tobi und Richard sich da so ein bisschen gereview-battelt haben. Genau.
Spoiler-Alarm, wer uns dahingehend schon korrigieren möchte, ich nehme es mal vorweg. Wir haben eine Figur in diesem Film, haben wir fälschlicherweise betitelt als, der sah voll unecht aus in seinem Muscle-Suit. Das war Zeus, den wir uns angeguckt, über den wir kurz gesprochen haben in dem Film. Weil dieser Darsteller, den die dafür gecastet haben, so unverhältnismäßig.
Der Typ sieht gefotoshoppt
so aus. Der sieht so unverhältnismäßig muskulös aus, einfach nur, dass wir dachten, wirklich, das wäre gefaked. Aber der Typ sieht leider, was heißt leider? Der sieht wirklich so aus. Ich habe Bilder von seiner Instagram-Seite gesehen. Echt? Das ist ein italienisches Muscle-Model. Ey, der Typ ist.
Der sieht nicht so aus.
Alter,
der sieht aus wie der Photoshop, das ist total irre.
Der sieht aus wie eine Statue, das ist der Wahnsinn.
Ja, aber sein Kopf passt nicht zum Körper, deswegen sieht der halt so künstlich aus.
Ja.
Also auch zu dem Format, ne? Jetzt nochmal kurz, also bevor uns Leute da schreiben, dass wir irgendwelche Fakten falsch haben oder so. Das ist ein Review-Format. Das ist keine Kack- und Sachgeschichte.
Genau.
Wir sprechen darüber, wie wir den Film erlebt haben, als wir ihn geschaut haben. Deswegen haben wir den auch, den haben wir ja vor knapp 2 Wochen jetzt. Haben wir uns den angeschaut und 3 Tage später diese Folge aufgenommen. Wir wollten ja eigentlich einen Tag später aufnehmen, kam auch nicht dazu.
Arbeit.
Und haben die dann aufgenommen. Also das ist frisch so, ne? Da sind keine Informationen eingebaut oder so, sondern es sind Richard und ich, die den Film gesehen haben und darüber sprechen.
Yep,
und das Zeug, was wir im Vorfeld eventuell gelesen haben.
Dann gibt's eine neue Folge im Premium-Kanal von unserem Format Gedankenexkrement, wo wir uns die Frage stellen, was wäre, wenn Menschen ein Inventar im Stil eines Videospiels hätten.
Das ist so ausgeartet.
Was wäre, wenn in der echten Welt Menschen ein Inventar wie bei Minecraft hätten? Irre. Und eine Folge haben wir vor ein paar Tagen rausgehauen, Schrott und die Welt, wo wir einfach über alles und jeden sprechen, wo wir verraten, welche Berufswünsche wir als Kinder hatten. Wo man uns ein bisschen besser kennenlernt.
Oh ja, das war schön.
Ja, Leute, wenn ihr noch mehr Kack und Sach-Scheiß haben wollt mit diversen Formaten, dann wie gesagt, abonniert man unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut vorbei auf kackundsach.de. Ihr könnt uns hören über Spotify und praktisch alle anderen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Und ja, folgt uns bei den sozialen Medien, bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter und tatsächlich auch bei TikTok.
Ja, das ist Fred hat Zeit, der Kanal.
Wir haben erwähnt, dass wir einen TikTok-Account haben und unsere Follower sind sofort innerhalb von wenigen Tagen von 20 auf 90 hochgestellt.
Echt?
Ja, und die Leute können uns jetzt beim Dancen zugucken, Alter.
Ernsthaft? Machst du da Dance-Videos?
Ja, ich habe ein Dance-Video gemacht, wenn du dich erinnerst, als wir Bier kaufen waren bei Edeka.
Oh,
eingetragene
Gott.
Marke,
oh. Glaube ich.
Also wir
Fuck,
sind.
Mann, das habt ihr auf TikTok gestellt?
Ja, das war so ein TikTok-Ding.
Ja, lass doch mal irgendwie den Aber ich habe es heute wieder erlebt. Ich habe mit Tobi heute Mittag gegessen, den Tobias Couch Dance machen. Der geht nämlich von waagerecht senkrecht.
Ist das so?
Ja.
Wir sind geil. Wir sind über 30 und haben auf TikTok deswegen überhaupt nichts zu suchen. Aber schaut da mal vorbei. Das ist auch nur ein Spaß.
Das Internet wird doch, je älter man wird, immer perverser. Also je älter ich werde, desto mehr haben wir eigentlich aktiv auf irgendwelchen OnlyFans-Seiten verloren, wirklich.
Ja. Nee, wir haben auf TikTok eigentlich nichts verloren.
Null. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Deswegen,
also wenn du den Content auf TikTok anguckst, alles, was du dir anschaust und denkst, Mann, das ist eine schöne Frau, schätzt fest, sie ist 15. Wir haben da nichts verloren. Wir sind nicht Teil dieser Zielgruppe.
Ja. Kommt einfach der nächste auf unseren Kack- und Sach-OnlyFans-Account.
Also ganz ehrlich, man muss auch nicht bei allem mitmachen. Tobi, Richard und Fred sagen
Tschüss.
Prost.
Wieso? Ich finde, das klingt total dumm.
Total banale Themen werden hier seziert.
Ohne Müllerschuck, was aus?
Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Ein gutturaler Laut.
Schnalz.
Wie geht das denn?